Ja.
Spannende Frage, wo es hingeht.
Mega.
Das ist immer eine spannende Frage.
Gut, passt. Jetzt wird es natürlich noch viel spannender, wie wir jetzt den Bogen, spannen. Hast du dir eine geile Überleitung überlegt? Überleitungsmeister Alex Gräf.
Ich lag einfach.
Geile Überleitung.
Nein, natürlich. Das war aber wirklich gut gerade.
Das war ja gut.
Das war gut. Nehmen wir eigentlich auf?
Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcaststudio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja, mir geht's gut.
Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
Du bist wackeln! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework-Werkstatt, Coach Gräf am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Das war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was? Nein, nein, aber das meine ich ja. Es gibt einfach so viele Tools. Und wenn du da up-to-date
könntest
bleiben
dich
willst...
Das heißt, du beschäftigst dich gar nicht mehr mit dem Tool, sondern auf die Suche nach dem Tool.
Ja, ja, ohne Schmäh. Das war bei mir teilweise so, als ich noch einfach coole Webseiten gesucht habe oder irgendwelche Online-Rechner für irgendwas, Body Composition, so. Ich habe dann 50.000 Bookmarks gehabt, also Lesezeichen. Und 50.000 Websites und ich war nie wieder auf einer drauf, weil ich mir dachte, das brauche ich irgendwann, das brauche ich irgendwann, das brauche ich irgendwann. Nie wieder reingeschaut.
Geil, 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 geil. Das beschreibt es dann ziemlich gut eigentlich, dass man dann eigentlich vor lauter, ja.
Musst dich halt auf deine 3 bis 5 geilen Tools dann irgendwie beschränken, die du halt wirklich
brauchst. Das musst du halt auch wirklich können, weil wenn du dann immer ein besseres, na, das ist noch besser, das ist noch besser. Das heißt, du brauchst dann
eigentlich... Stimmt natürlich, ich meine, die werden ja auch immer und immer
Kraft
besser.
Kraft für Entscheidungen.
Ja.
Treffe Entscheidungen im Leben.
Der Grund wahrscheinlich dann trotzdem noch so normale Programme zu haben wie PowerPoint, Photoshop etc. ist da halt, dass da alles gebündelt ist. Mhm. Also dass deine üblichen Funktionen, die du schon kennst, plus diese AI-Unterstützung, anstatt dass du dich in ein komplett neues Ding reinfuchsen musst, das vielleicht 1 oder 2 Sachen kann, aber Photoshop kann halt 50 Sachen auf einmal.
Mhm.
Und PowerPoint auch.
Ja, faszinierend.
Aber das ist ja so lustig. Ich habe ja eine Zeit lang auch in Consulting gearbeitet und das ist ja ein Job, wo man sagt, 80-90% gefühlt ist einfach nur schöne PowerPoint-Präsentationen machen. Ja, paar Daten erheben, paar Recherchen machen und dann einfach wunderschöne Grafiken und Slides machen. Und das kannst du halt jetzt 1:1 auslagern, wo du vorher 5 Leute gebraucht hast, paar Monate, um so eine richtig orge Präsentation, einen Report aufzubauen. 2 Leute in einem Monat.
Oder ein, gar keiner, du gibst es selber dann ein und es ist innerhalb von einer Stunde generiert, wenn noch schneller.
Absolut, ja.
Das hat, ja.
Wie viel weniger Leute es für denselben Output brauchen wird dann. Ja?
Faszinierend.
Mhm. Und jeder Mensch kann halt dann der perfekte Content Creator werden. Über kurz oder lang wird es dann, weil das ist ja ein Argument, wenn es um AI geht. Manche Leute sagen auch, es wird zu absoluter Ungleichheit führen, weil manche Leute, manche Länder werden Zugang zu dieser Rechenpower haben, zu den GPU-Clustern, zu den Modellen und so weiter. Und die werden voll abheben und die, die noch nicht so den geilen Zugang zu all dem haben, werden noch weiter zurückbleiben. Und die anderen wiederum sagen, nein, es wird der ultimative Ausgleicher sein. Weil heutzutage hat so ein durchschnittliches LLM, Large Language Model, wie zum Beispiel GPT, so angeblich einen IQ, Intelligenzquotient von so ungefähr 140. Und vielleicht in ein paar Jahren 150, 160, 180 und dann haben wir irgendwann Einstein-Level Assistenten an unserer Seite. Und wenn aber jeder dann so einen Assistenten hat, und jetzt gibt's schon die ersten Leute, die es geschafft haben, so ein ganzes von diesen Orgen-AI-Modellen auf einen kleinen Chip quasi zu bringen. Was einfach nur heißt, jeder kann quasi in der Hosentasche so ein gesamtes Modell mit sich rumtragen und hat seinen Assistenten immer bei sich. Das heißt, jeder Mensch ist dann auf einem 140er IQ. Weil du hast ja 24/7 Zugang zu deinem Assistenten, der alles kann, der für dich Recherche machen kann, Texte schreiben kann, Grafiken machen kann, was immer du halt willst von ihm, E-Mails beantworten, whatever. Und der hat einen 140er IQ, das heißt, alle Menschen, die unter 140 IQ sind, werden automatisch quasi gehoben auf 140 IQ-Status, weil du den ja immer bei dir hast. Und die anderen, die über 140 sind, haben einen Assistenten halt an ihrer Seite, der zumindest so smart ist wie sie oder ein bisschen dümmer.
Mhm.
Das heißt, es gibt dann...
Jeder kriegt seinen individuellen Mentor.
Ja. Auf. Voll. Für manche ist es halt wirklich so eine Art Mentor und Guideline und für die anderen ist es halt einfach der smarte Assistent, der mehr kann als davor irgendein Sekretär oder...
Mhm. Aber weißt du, was so lustig könnte? Ist? Ich meine, das ist jetzt wieder sehr, sagen wir mal, sehr abgedriftet. Aber grundsätzlich haben wir ja so einen Assistenten in uns.
Du meinst unser Unterbewusstsein? Oder unsere Intuition oder was?
Ja, ja, unsere Intuition, eher so die Liebe, mehr ja, oder weniger, zu allem eigentlich. Das ist ja, der auch uns in die dementsprechende Richtung navigiert.
Ja.
Also, das ist pervers, aber das habe ich eh schon öfter erwähnt, dass wir einfach das, was eigentlich in uns ist, eins zu eins auf den Materialismus umsetzen. Mhm. Und dann, weil ich denke nämlich schon weiter, das habe ich ja nämlich gesehen von Elon Musk, dass er dann diesen Chip quasi, was du halt so beschrieben hast, auch einpflanzen will in unser Gehirn und das vernetzen will, dass du halt immer gleich direkt abfragen kannst.
Ja, wenn das Ding in dir
drin ist. Erkennen aber nicht.
Ist es natürlich nochmal Next Level. Also wenn du dafür kein Device mehr brauchst, keine Brille, kein Headset, sondern du hast das Brain-Machine-Interface-mäßig in dir. Ja, ja, du hast schon recht, darüber haben wir ja schon oft geredet, warum ist ja auch subjektive Trainingssteuerung so toll, weil das eben so viel Rechenpower hat. Oder dein Unterbewusstsein, was zu der zehnten Potenz oder noch mehr Rechenpower hat als dein Bewusstsein und so weiter und so fort. Aber hier geht's einfach rein pragmatisch um quasi jemanden an deiner Seite oder vielleicht irgendwann sogar in dir, der für dich diese analytische Recherche machen kann.
Ja, ja,
Daten
ja,
herausfinden,
also den Verstand eigentlich
Daten erweitern. Verarbeiten.
Ja, ja, genau.
Also dein rationaler Verstand wird noch krasser erweitert. Ja. Ich weiß nicht, ob dein unterbewusster Verstand... Das ist natürlich die Frage, wenn das Ding dann irgendwie einfach solche absurden Datenmengen verarbeiten kann, wie es dein Unterbewusstsein auch macht und dir dann quasi Antworten präsentiert, wie es dein Unterbewusstsein machen würde und es vielleicht sogar potenziell gleich gut macht. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wie kommen ja oft Leute auf irgendwelche Erkenntnisse und Erfahrungen? Du liest irgendwas, beschäftigst dich mit was, redest mit Leuten und dann passiert einmal nichts. Dann bist du vielleicht sogar noch verwirrter als davor. Und dann ist Ruhe, schlafen, wie auch immer. Und dann plötzlich gut, ja. Zack. Ja. Weil auch wenn dein Verstand nicht drüber nachdenkt, in dir arbeitet ja alles weiter. Verarbeitet und plötzlich...
Wie der Körper.
Genau.
Wie der Körper.
Genau, im gesamten Körper, nicht nur in deinem Gehirn. Und plötzlich kommt es dann irgendwie zu dir. Oh wow, die Erkenntnis, wo kam die her? Ja, weil alles in dir weitergearbeitet hat. Wer weiß, ob diese Modelle das nicht auf eine... Ich würde nicht sagen, dass es auf die gleiche Art können, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin ein Menschenfan, der sagt, wir können schon sehr viele coole Dinge, die Maschinen vielleicht nicht können.
Noch nicht.
Aber... Wenn es auf eine ähnliche Art und Weise geht, weißt du? Mhm. Das Ding schnappt irgendwann alles in deinem Umfeld auf. Alles, was du im Internet anschaust, googelst. Mhm. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche Tracking-Devices, die... Du hast ja eh schon deine Uhr die ganze Zeit drauf, wie du dich bewegst. Dann hast du vielleicht irgendwelche Kameras in Zukunft installiert, die messen, wie du aufstehst, wie du dich bewegst, wie oft du zum Kühlschrank gehst, weißt du? Und die dann anhand von kleinen Abweichungen deiner Bewegung und den Muster, die sie da rauslesen, schon erkennen, oh hey, er bewegt sich heute ein bisschen anders als sonst. Ist er vielleicht müde? Wird er vielleicht langsam krank? Whatever. Und dann fragt dich das Ding vielleicht, hey, wie geht's denn dir heute so? Schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht heute nicht alles normal ist? Und weißt du?
Who knows? Also ja, so eine innere Stimme, die mit dir redet eigentlich. Dass es ja sowieso existiert, das wissen wir. Und wir versuchen das Ganze eigentlich nur projizieren. Mhm. Das habe ich dir schon gesagt. Also, weißt du, das Spirituelle versucht ja, das ist das, was ich nicht weiß und nicht verstehe und das existiert nicht. Mhm. Und die Wissenschaft versucht genau das Spirituelle, eben mit der Wissenschaft zu erklären und im Endeffekt auch zu beweisen und es existiert dadurch.
Ja.
Aber, weißt du, die spannende Frage ist, was passiert, wenn das Irrationale zum Rationalen wird? Das ist
ja.
Dann, was passiert dann, ja? Das ist eigentlich, glaube ich,
eine sehr... Was genau meinst du damit?
Naja, wenn das Irrationale versucht ja, machst Dinge, die du nicht erklären kannst.
Mhm.
Also der Verstand versteht es nicht.
Mhm.
Und meine Frage ist jetzt da, das heißt, aus der Sicht von uns, die rein, oder nicht rein, aber viel aus dem Verstand arbeiten, ist ja der irrationale Verstand oder Irrationalität ist ja dann noch viel größer. Es ist etwas Übergeordnetes. Man versteht es nicht. Das heißt, der Verstand selbst muss etwas Kleines sein. Und jetzt frage ich mich, was passiert, wenn der Verstand so groß und gleich auf gleicher Ebene arbeitet wie die Irrationalität? Also es geht dann.
Das
ist ja unser Ziel.
Okay. Wenn das Bewusstsein, der bewusste Verstand mehr oder gleich
viel arbeitet weiß,
wie das Unterbewusste
oder auch weiß.
Ja. Also was? Ich glaube nicht, dass es zu mehr. Also ja, ich gebe dir recht. Es führt zu mehr Irrationalität. weil das Überrationalisieren schnell an seine Grenzen gerät, ja? Also ich würde das auch so verstehen, dass wir den Wert dieses unterbewussten, impliziten, gefühlten nicht mehr wertschätzen und deswegen nur alles Erklärbare, nur alles explizit, genau, nur alles rational. Genau. Weil aber die Rechenpower davon so klein ist und weil es andere Fehler dieser Denkweise gibt, führt es dann zu einer Überrationalisierung. Also das hat dann zwei wahnsinnige Schattenseiten. Einerseits hast du das Gefühl, dass du es besser verstehst. Du hast gefühlt mehr Klarheit. Ja. Du hast gefühlt den Gedanken, dass es jetzt mehr Sinn ergibt, wenn in Wahrheit es weniger vollständig wird. Ja? Weil dein bewusster Verstand teilweise Lücken füllt, die da sind. Und wenn du mehr in Touch wärst mit deinem Unterbewusstsein, hättest du auch ein gewisses Gespür dafür. Das ist jetzt vage, das ist nicht ganz erklärbar, da sind mehrere Dinge zu betrachten. So eindeutig ist das nicht. Aber wenn du das nicht mehr kannst und zu sehr rationalisierst, füllt dein Verstand diese Lücken mit irgendwas, mit was Erfundenem, mit deinem eigenen Modell. Hat aber gleichzeitig das Gefühl, so ist es. Ja? Also nicht nur, dass er was erfindet teilweise, wo, wenn du noch...
Das ist richtig scheiße eigentlich.
Wenn du gut in Touch wärst mit deinem Unterbewusstsein, würdest du verstehen, okay, mein Gehirn macht immer Modelle von meiner Umwelt, aber hier habe ich jetzt eine Lücke gefüllt, einfach nur, um mal das Modell zu vervollständigen. Normalerweise würde ich das Modell jetzt testen, aber wenn du zu sehr rationalisierst, denkst du, nein, dieser Lückenfüller ist so. Das ist genau, wie es ist.
Genauso wie eigentlich das ChatGPT jetzt eigentlich gerade macht, wenn du ihm um Studien fragst. Erfindet er Studien und sagt eigentlich, ja, das ist aber so.
Ja,
das
ist ein gutes Beispiel.
Das ist aber wirklich schlecht. Also das wirklich, ist wirklich geil. Und ich glaube auch nicht, dass wir diesen Fehler herausbringen können.
Ja, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Aber das ist wirklich lustig. Du sagst ihm, schreib ein paar Paragraphen über dies und jenes und bitte gib deine Quellen an. Ja. Und das macht er wunderschön. Er schreibt die Quellen hin, Autor, Jahreszahl, Name, in welchem Journal es veröffentlicht wurde. Und dann schaust du nach, kommst drauf, okay, finde ich nicht. Dann fragst du ihm aber, gibt's diese Quelle wirklich? Und er beantwortet dir sogar, es beantwortet dir sogar, nein, die gibt's nicht, sorry, die habe ich gerade erfunden. Also das Ding weiß dass es sie gerade erfunden hat, das macht's halt trotzdem, ja.
Ja, es ist die Frage, ob es ist.
Naja, wissen. Aber du
ich glaub,
wenn du nachhakst.
Ja, aber ja, das KI weiß es erst dann, wenn du sie fragst.
Ja.
Weil es kann ja nicht selbst denken.
Ja, so gesehen.
Es kann nur fragen. Ich glaube, es weiß gar nichts. Es kann nur Fragen beantworten.
Naja.
Das ist das große Problem, glaube ich. Also wissen kann die KI nichts. Sie kann immer nur durch Interaktion von uns, wir wissen was, also wir können die Frage formulieren und dadurch kann sie uns die Antwort geben eigentlich. Mhm. Ja? Das heißt, der Mensch muss immer die Frage formulieren. Es ist ja auch viel wichtiger, die Frage, als die Antwort.
Richtig im Leben spooky auch, ist halt, ich meine, es ist ja riesige Diskussion, wie sehr wird KI unser Leben verändern oder sogar zur Auslöschung der Spezies führen, existential risk, bla bla bla. Wir sind, glaube ich, nicht die Richtigen, um das zu behandeln. Aber die schon sehr greifbare Gefahr ist zu sagen, was ist noch wahr und was ist nicht wahr. Weil ich sag dem Ding jetzt zum Beispiel, schreib mir ein paar Paragraphen über dies und jenes Thema und gib Quellen an. Passt, dann gibt's Quellen an und die könnten erfunden sein. Mhm. Aber dann könnte ich im nächsten Schritt sagen, okay, du hast hier eine Quelle erfunden, aber scheiß drauf, schreib mir jetzt bitte einfach einmal diese Quelle ganz aus. Dieses Paper gibt's zwar nicht, aber schreib halt mal kurz 30 Seiten, wie dieses Paper ausschauen könnte und lass es so ausschauen, wie es tatsächlich in einem Journal vorkommt. Und dann habe ich plötzlich die erfundene Quelle, aber die gibt's dann wirklich, weil das Ding es einfach erfindet. Und es schreibt ja so gut teilweise diese Quellen, dass du eigentlich schon einen PhD-Doktor-Level-Menschen bräuchtest, um zu beurteilen, naja, eigentlich ist das Bullshit, was da steht, oder so stimmt das nicht ganz. Also du kannst das Ding ja toll klingende Sachen erfinden lassen, wo du echt Expertise bräuchtest, um es auseinander zu dröseln. Ah. Und da ist dann so, okay, du willst eine Agenda pushen und es ist jetzt schon leichter als jemals zuvor, Argumente zu finden, die dein Ding unterstützen. Und jetzt kannst du sie sogar noch erfinden lassen und immer besser klingen lassen. Dann ist noch die Frage, was ist wahr, was ist falsch?
Ja. Wie willst du das? Ja, das ist ja auch halten? Die große Gefahr dann bei Nachrichten oder so, Fake News und sowas, das kannst du gar nicht mehr unterscheiden eigentlich.
Ja,
dann also kommt noch schwieriger als jetzt schon, noch schwieriger als jetzt schon. Und Zeitungen schreiben ja auch viel Bullshit, weil sie glauben, das ist so entstanden oder bauen Verbindungen auf, die nie stattgefunden haben, weil sie halt selber nicht vor Ort war. Ja. Und da kommen wir auch gleich zum wichtigsten Punkt eigentlich, warum eigentlich die KI oder ChatGPT eigentlich das von sich aus erfindet, weil es ja nie das erlebt hat, so wie wir. Ja. Wir Wesen, die halt da gerade in dem Moment leben, wir können dann eben sagen, hey, das hat stattgefunden oder nicht. Mhm. Ja. Und das wird es halt nie können.
Ja, genau, es ist nicht verkörpert. Das war in KI lange Zeit ein Problem, auch wenn es um autonomes Fahren ging und so. Irgendwann sind die, also ich kenne mich da ja selber nicht aus, aber ein Problem, was man immer wieder hört, ist zu sagen, wenn Maschinen keinen Körper haben, dann gerät man schnell an gewisse Grenzen. Mhm. Weil es scheint etwas sehr Besonderes zu sein, dass da etwas Physisches existiert. Arme, Beine, ein Körper, um das sich dieser Verstand, dieser Geist kümmert. Ja? Mhm. Und wenn du einfach nur ein Ding in einer Box hast, so wie dieses Large Language Model GPT, so wie du sagst, es kann dann schon per se, per Definition keine...
Es kriegt dann erst dann eine Bedeutung auch irgendwie, wenn es dann irgendwie manifestiert ist.
Ja. Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich dann ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Und dann hast du noch irgendwann Video-Content, der auch noch generiert werden kann, oder? Du sagst ein Ding einfach, gib mir einen 10-Sekunden-Clip, wo ABC passiert und in 20 Jahren.
Und dann noch erstellen eigentlich. Du brauchst dich gar nicht mehr hinstellen, sondern du kannst sagen,
hey, der soll so aus wie in der echten Welt in ein paar Jahren. Ja. Gut, dann kannst du natürlich sagen, okay, bis dahin werden wir auch genug Modelle haben, die das wieder checken können, die quasi unsere Defense gegen das sein werden. Und dann wird das gekennzeichnet, was künstlich ist und was nicht. Aber puh, also ist schon spannend, ja.
Wir sollten, weißt du, was mir gerade einfällt, was ist eigentlich mit Glücksspiel, Lotterie und sowas? Das könnte man jetzt eigentlich auch schon benutzen für ChatGPT. Wie wahrscheinlich, weißt du, du gibst allen, das habe ich eine Story, glaube ich, habe ich das gelesen, du gibst allen der letzten Jahren die Zahlen ein, die Kombination und das Ergebnis und dann wie Wahrscheinlichkeit ist, weißt du, mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, was das nächste sein könnte.
Okay, ich wüsste nicht, was das bringt, weil eine Lottoziehung ist ja komplett unabhängig von Zahlen der Vergangenheit.
Who knows? Weißt, also sagen sie, ja, aber du weißt, denn das muss ja trotzdem irgendwie berechnet werden. Wenn du lang genug zurückgehst, wirst du zu einem Ergebnis kommen, was da eigentlich für ein Logarithmus dahinter ist. Algorithmus. Weißt du, was ich meine?
Ja, glaubst nein.
Nicht? Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie die Zahl, auch wenn sie sie irgendwie auswählen würden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass noch einmal dasselbe kommt, innerhalb von kürzester Zeit, sehr groß, weil es sind ja nur, wie viele Zahlen? 8.
Boah, da wirfst du jetzt viel in den Raum rein, also...
Also, weißt du, was ich meine? Also
ich weiß, was du meinst,
sie sind nicht aber irgendwie... Naja, die Zahlen, die beim Lotto spielen, gewählt werden, sind nicht wahllos gewählt. Na, sie sind nach einem System gewählt.
Natürlich werden sie wahllos gewählt. Du hast irgendeine Art von Random Number Generator. Ja, natürlich. Okay, das führt uns jetzt zu der Diskussion, wie Random Number Generators funktionieren. Und 100% Randomness scheint es in unserem Universum sowieso nicht zu geben. Das heißt, es sind immer Annäherungen an 100% Zufall, aber
das hast du ja auch irgendwie berechnet, dass du das weißt.
Das ist der Kern von Random Number Generators und von Zufallsgeneratoren, dass sie Zufall generieren. Und so funktionieren Lottozahlen.
Ja, du könntest jetzt natürlich für uns ist es Zufall, für die müssen ja trotzdem, weil schon, wie funktioniert eine Maschine? Eine Maschine kann nur dann arbeiten, wenn sie keinen Zufall hat, sondern ein Programm hat.
Ja.
Dass es irgendwann
einmal, genau das
vielleicht
meine ich,
wenn du ja, lang zurückgehst,
puren
wenn du
lang, Zufall nur, ja, okay,
fair wenn enough. Du lang genug aber du verhältst zurückgehst, jetzt
zwei also, Dinge. Also ja, Random Number Generators haben Grenzen und purer, hundertprozentiger, reiner Zufall, den scheint es so nicht zu geben. Aber was hat das damit zu tun, dass du dann von den vergangenen Zahlen irgendeine Art von Nutzen extrahieren könntest?
Na, wenn du wirklich lang, wie das, dass du irgendwann einmal drauf kommst, wie das Gerät arbeitet, dass es eben zu diesen Zahlen kommt, bei jeder Kombination, weil wir haben ja gerade gesagt, es gibt keinen Zufall. Nur für uns gibt es Zufall, weil der Verstand das nicht rationalisieren kann. Also wir können das nicht greifen, die Unwahrscheinlichkeit.
Ja.
Und ich bin davon einfach jetzt gerade ausgegangen durch das Gespräch, dass ich sage, okay, vielleicht gibt es ein Schema, nur wir verstehen es einfach nicht und sehen es nicht und das ist für uns Zufall.
Okay.
Weil das ist auch das beste Beispiel eigentlich, was wir oft sagen, hey, ist das jetzt wirklich Schicksal, dass du da und da stehst, sondern vielleicht ist es wirklich kein Zufall, sondern eine höhere Macht hat dich dann dem...
Ja gut, okay.
Das ist für uns diese Unwahrscheinlichkeit.
Also in die Ziehung von Lottozahlen, nach dem Argument, würden halt 1 Milliarde Variable mit einspielen.
Ja.
Auch in die Art und Weise vielleicht schon bis zu Quantenebenen runter, wie diese Zufallsgeneratoren funktionieren.
Ja.
Und wenn du genug Datensätze hast, könntest du all diese Milliarden Variablen runterrechnen. Ja. Und gegeben, wie die Ausprägung der Variablen zu einem gewissen Zeitpunkt ist, dann die Lottozahlen vorhersagen. Ja. Okay, das klingt absolut unpraktikabel.
Aber wenn das die KI machen könnte, irgendwann einmal, wenn der Prozessor groß genug ist.
Ja, who knows.
Weißt du, was ich meine? Auf das will ich ja hinaus. Und das ist ja das auch, das große Ziele, oder? Die Frage des Warums.
Ich weiß genau, ich weiß jetzt mehr, was du meinst. Und es ist von einer absoluten Bullshit-Aussage jetzt ein bisschen mehr greifbarer geworden. Ja, who knows? Ich meine, wir haben jetzt diese Large Language Models, KI-Dinger. Machine Learning in Verbindung mit, was ums Eck ist angeblich, Quantencomputing. Mhm. Also zu sagen, normale Rechenpower wird jetzt nochmal auf die wievielte x-te Potenz gehoben, weil du jetzt nicht mehr auf atomarer, sondern subatomarer Ebene kalkulieren kannst. Das heißt, who knows, wenn du diese Art von Rechenpower hast, in Verbindung mit Machine Learning, keine Ahnung, was alles möglich ist. Zu sagen, du hast dann
die Antwort der großen Frage.
Wetter, Sonneneinstrahlung, wo Menschen gerade was machen und all diese Milliarden Variablen, die du halt irgendwie messen musst, kannst du mit einbeziehen und könntest dann sagen, am Sonntag um 18 Uhr, wenn die Lottozahlen gezogen werden, bedeutet das rein von der Wahrscheinlichkeit,
dass die Zahlen wahrscheinlicher
kommen. Aber weißt du, was das ist?
Nein.
Zukunft. Also
Zukunft, in Zukunft schauen. Ich glaube, das ist dann irgendwie das Ende des großen Ziels, oder? Wo ist die Zukunft? Wo wollen wir hin und wo, was tun wir? Und wenn wir das generieren können, sehen wir das Muster, erkennen das, können es berechnen. Und
was, ich hatte mal den Gedanken, weil es der menschlichen Spezies scheint ja eine Eigenschaft angeboren, ich will nicht sagen einprogrammiert zu sein, weil das Wort mag ich nicht, aber Wachstum im Sinne oder Fortschritt. Oder nenn es von mir aus einfach nur Curiosity. Ja? Der Mensch scheint die Spezies zu sein, die, auch wenn es ihr grundsätzlich gut geht, sie alles hat, was sie braucht, der trotzdem irgendwie was entdecken will. Ja? Und das äußert sich lustigerweise dann oft in Fortschritt und Wachstum. Also ich glaube nicht, dass es per se Fortschritt und Wachstum ist. Es ist einfach, wir sind neugierig. Hm. Wir denken uns, wie funktioniert das? Hm. Was passiert, wenn ich diese beiden Dinge nehme und sie gegeneinander hau? Was passiert, wenn ich da Feuer drauf halte, dann schmilzt das und ich gieße es mit dem zusammen, weißt du? Und so ist Fortschritt passiert.
Genau.
Und dann war irgendwann, habe ich mir die Frage gestellt, aber warum? Warum ist das so sehr tief in uns drin? Und ein Gedanke war dann einmal, dass das Endziel von Fortschritt dann Unsterblichkeit ist im Sinne von die Zukunft perfekt vorhersagen. Und was brauchst du dafür, um die Zukunft perfekt zu vorhersagen? Wahrscheinlich unendliche Energie. Und das ist wahrscheinlich per Definition nicht erreichbar, da hat die Physik wahrscheinlich irgendwo ihre Grenzen, aber wir probieren uns daran anzunähern. Wir probieren uns, so sehr wir durch Effizienzsteigerung mehr Energie aus dem Universum extrahieren, probieren wir uns daran anzunähern, so sehr wir nur können, Sicherheit zu schaffen, indem wir die Zukunft vorhersagen. Mhm. Weil wie maximierst du dein Überleben, indem du alle Variablen, die du nur irgendwie festhalten kannst, einigermaßen bestimmst, ein Modell darauf aufbaust. Das ist
unser Gut-Feeling, unsere Intuition.
Ja. Weil wenn es keine Unklarheiten gibt, dann maximierst du deine Überlebenswahrscheinlichkeit. Mhm. Wenn du alles, was dich potenziell umbringen könnte, irgendwie modellierst und probierst vorherzusagen und ultimative Rechenpower hast.
Dann kommt es halt zur Vollendung eigentlich.
Tja.
Ja. Und weißt du, was ich glaube, ich das größte Vorbild dafür war, weil du sagst, okay, wir haben immer Dinge genommen, wollten eben Neugier und Wachstum, und weil du auch gesagt hast, unendlich, also nicht unendlich, aber vom Kosmos mehr oder weniger die ganze Energie zu absorbieren und auch zu nutzen, ja. Weißt du, wer das größte Vorbild dafür, glaube ich, ist? Die Sonne.
Für den Menschen jetzt?
Ja, ich glaube, die Sonne.
Inwiefern meinst du das? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wir die Sonne immer schon gesehen haben.
Ja, aber trotzdem, uns hat das irgendwie fasziniert bezüglich der Energie, dass sie so viel Energie hat und immer leuchtet. Mhm. Und wir eben schlafen gehen müssen und so weiter.
Mhm. Okay.
Und also vielleicht ist...
ein sehr spiritueller, schöner
Gedanke. Vielleicht ist wirklich, dass die nächsthöheren Wesen eigentlich der Planet, die Sonne, und wir dürfen nur darauf leben. Wir sind eigentlich ein ganz kleiner Teil.
Also ich denke schon, dass die Menschen, seit es sie gibt, in den Himmel geschaut haben und dort Sterne, Mond und Sonne gesehen haben und das, was mit einem macht.
Natürlich.
Und du siehst, wow, da ist dieser Ball im Himmel, der Wärme ausstrahlt. Ja. Wenn das heraus ist, dann wachsen Dinge. Wenn das weiter weg, also wenn das weniger oft da
mir ist, kalt. Jahr,
ist mir kälter, Dinge wachsen die Wärme, weniger. Ja. Also natürlich, bevor du das noch wissenschaftlich erklären kannst, wird das für dich wie eine Art Gottheit.
Ja, genau.
Was sich ja dann auch darin ausdrückt, dass die Sonne wie eine Art Gottheit repräsentiert ist in den Geschichten der Menschheit und so weiter. Und dann ist es natürlich wieder spannend zu sagen, dass das größte Versprechen auf tatsächlich so gut wie unendliche Energie für die Menschheit tatsächlich ja Kernfusion ist. Und wie entsteht die woher kommt die Wärme und die Energie aus der Sonne? Durch Kernfusion. Also genau das probieren wir quasi auch nachzukreieren hier auf der Erde. Aha. Und wenn wir das mal gecrackt haben, wenn die Menschheit Kernfusion gemeistert hat, boah, dann the sky is the limit. Weil dann haben wir quasi wirklich unendliche, saubere, unbegrenzte Energie. Also unendlich natürlich nicht, aber de facto.
Es ist die Frage, was das bedeutet. Was geht ab?
Also alles. Dann gibt es keine Limitierungen mehr für den Mensch auf kurz oder lang.
Absurd.
Naja.
Ja. Spannende Frage, wo es hingeht.
Mega.
Das ist immer spannende Frage.
Gut, passt. Jetzt wird es natürlich noch viel spannender, wie wir jetzt den Bogen spannen. Hast du dir eine geile Überleitung überlegt? Überleitungsmeister Alex Gräf.
Ich lache einfach. Geile Überleitung. Nein, natürlich. Das war aber wirklich gut gerade. Das war gut.
Genau wie im Zentrum der Sonne Kernfusion passiert, so wollen wir sie auf diesem Planeten umsetzen. Und auch wenn wir es in den Kernreaktoren noch nicht schaffen, wir schaffen es in unseren Herzen, wenn unser Wille, unsere Liebe und unsere Ausdauerleistungsfähigkeit sich vereinen, um sich dem mitunter härtestem Ausdauer-Event der Welt, dem Ironman, zu stellen.
Da kann man nur in Klagenfurt sein.
Und das kann nur Klagenfurt
sein. Das kann nur Klagenfurt sein,
als
wo die Strahlung der Sonne am stärksten ist, damit du die Energie absorbieren kannst und einen Ironman finishen kannst.
Und die Strahlung war echt wieder stark.
Die war wirklich stark. Also sie wird auch immer stärker, lustigerweise. Aber das haben wir eh schon öfter geredet. Zumindest gefühlt. Vielleicht machen wir uns auch mehr Sorgen um unseren Körper. Vielleicht ist es das. Ja, Klagenfurt. Was für ein geiles Event. Schaut euch unser Video an. Da ist es wirklich. Bilder und Sprache sprechen mehr.
Jetzt sind wir auch endlich richtige
Millionen von Wörtern.
Content Creators, nicht nur Podcast und hin und wieder Post. Jetzt können wir auch sagen, like, subscribe, Daumen nach oben für uns.
Ja, geil. Bitte.
YouTube.com/rewatch by rework.
Ja, geiles Event, würde ich sagen. Gleich einmal vorweg, wie geil ist eigentlich der Commonwealth? Wie geil ist er eigentlich? Gechillt. Das ist für mich, das muss man ehrlich, das habe ich schon länger beobachtet und das muss man auch echt sagen, das ist für mich ein Profi. Mhm. Ja? Nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene. Ja? Mhm. Weil das habe ich auch jetzt dazu kamen, auch heute wieder gesagt. Ich glaube, das ist das große Missverständnis, das wir oft haben bezüglich eben diesem Perfektionismus und diesen, ich muss alles darum dafür tun. Mhm. Und ich habe auch öfter den Kipchoge erwähnt oder auch jetzt den Wurf, ja, dass die Leute, natürlich haben wir ja auch schon oft gesagt, dass die Leute den Erfolg schon haben, deswegen sind sie so gechillt. Ja. Das ist ein Irrglaube. Das ist definitiv ein Irrglaube. Sie sind von Anfang an so gewesen. Mhm. Weil sonst wären sie nicht so weit gekommen. Ja.
Ja.
Und jetzt haben wir ja einen One-Mile-Rekord, oder? Von Ingebrigtsen.
Ah, okay.
Ich glaube, One Mile.
Ich habe irgendwas mitbekommen, aber.
Ingebrigtsen auf jeden Fall. Und der hat einen Text geschrieben.
Ja.
Und hat das geschrieben, die meisten Leute trainieren zu hart. Mhm. Die train too hard.
Okay.
Ja. Ja. Also wirklich, wenn du langfristig überleben willst, generell, musst du runtergehen. Es muss anstrengend sein, aber du darfst dich nicht überreizen, nicht zu sehr draufhauen. Und das ist das große Problem, diese perfekte Mitte zu finden, weil man es ja nicht weiß.
Ja.
Man kennt ja nur, wie kann ich etwas spüren, indem ich von einer Seite extrem gehe oder von der anderen Seite. Also entweder extreme Kälte oder extreme Hitze. Das andere ist urschwer greifbar und spürbar. Und das geht ja gerade beim Intervalltraining.
Wir kommen jetzt auch wieder vom Hundertsten ins Tausendste, aber ich bin letztens auch wieder mir dessen bewusst geworden, so viele Dinge, über die wir hier teilweise nonchalant sagen, du musst dich mehr spüren und weniger hart trainieren, hör auf die Signale deines Körpers. Es ist immer so unendlich leicht gesagt.
Ich weiß,
Und ich bin mir selber wieder mal bewusst geworden bei einer Sache in meinem Leben, so, wow, Alter, wenn du im Prozess drinnen bist, selbst wenn all deine Warnleuchten in dir aufgehen, so, mach das jetzt lieber nicht oder das solltest du jetzt machen und du checkst es in deinem Kopf, es ist oft trotzdem so eine Resistance, es zu tun.
Ja.
Also ich habe echt Sympathie mit dann zum Beispiel den Athleten oder Leuten, die irgendwelche, das sage ich jetzt nicht, dass das die gleichen sind, bitte nicht falsch verstehen, oder Leute, die Essensprobleme haben oder rauchen Alkohol. Die wissen es oft eh selber.
Ja,
es ist ja nicht so, als ob sie gar kein Gespür dafür haben. Diese Umsetzung, das ist es
dann. Wie kannst du den Schalter umlegen?
Und wie kannst du aus dieser Routine, aus dieser falschen Routine, die du dir aufgebaut hast, da ausbrechen? Oh, und es ist so ein Prozess. Also ich habe da echt Sympathie für die Leute. Weil dann siehst du oft andere Leute, die so schnell den Fingerzeig machen. So, warum macht der das jetzt schon wieder? Warum ist der so? Oder dann Ratschläge geben, mach doch jetzt einfach das. Mach doch jetzt einfach das. Von außen, es ist ja so klar. Und die Person denkt sich dann wahrscheinlich oft, ja, ich weiß eh. Sag mir doch wie.
Weißt du wie?
Ja.
Mit mehr Liebe? Mut.
Was, mit Mut?
Mut.
Ja.
Ich glaube, die meisten, weil du dich verändern willst, das haben wir ja auch schon besprochen, mit drei füreinander zu werden, mehr oder weniger. Mut für Veränderung. Die Disziplin, Mut, beziehungsweise das Selbstvertrauen im Endeffekt.
Ja.
Und das kriege ich nur, wenn ich mich oft verändert habe, wenn ich immer wieder was Neues lerne zum Beispiel und nicht aufgebe. Weil das Problem in unserem System, glaube ich, ist, das könnten wir uns gleich aufschreiben, dass die Leute eigentlich studieren und dann mit 29 oder früher eigentlich aufhören und dann nie wieder was Neues lernen. Und somit, weißt du, in den Gewohnheiten drinnen bleiben, verhaften und nie wieder sich verändern. Ich glaube, das ist das große, das ist wirklich das große Problem.
Das finde ich mega gut angesprochen gerade. Man sagt immer, geh, also du musst raus aus deiner Comfortzone oder out of the comfort zone. Und das sagen Leute oft, das ist irgendwie in den Kopf von den Leuten. Ich glaube, es ist ein bisschen falsch verstanden. Out of the comfort zone wird oft verwechselt mit genau no pain, no gain, noch härter, du musst raus aus der Komfortzone. Darum geht's oft gar nicht. Aus der Komfortzone raus ist per Definition einfach sich Dinge trauen, von denen man das Gefühl hat, das wäre das Richtige, aber wollen tue ich es jetzt nicht, oder? Dieses Gefühl von, das wäre jetzt gut und richtig, was nicht automatisch heißt, dass es leicht
in dem
und angenehm
Moment,
ist.
In dem Moment, genau. In dem Moment.
Ja, genau. Das heißt, das aus der Comfortzone rausgehen würde zum Beispiel jetzt für den Athleten, der immer zu hart trainiert, nicht bedeuten, out of the comfort zone, ich muss noch härter trainieren, ich muss mehr Intervalle machen. Ja. Out of the comfort zone würde für den Athleten bedeuten, ich werde mich jetzt 2 Stunden aufs Rad hauen und echt chillen. Und das Paradoxe ist ja, während die Person am Rad dann chillt, bekommt sie voll die Orgengefühle, weil oh, das kann ja jetzt nicht effizient sein, das kann ja jetzt keinen Trainingseffekt haben, ich muss härter treten und wird unruhig und wird unruhig, obwohl sie eigentlich chillt. Also aus der Komfortzone rausgehen würde in dem Fall bedeuten, die Ruhe bewahren,
geistig,
locker zu bleiben.
Geistig.
Ja? Ja. Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem orgekörperliche Signale auslöst. Ja. Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass du dann da sitzt und zitterst fast schon, weil du denkst, das ist zu locker, das ist zu locker.
Das ist auch wirklich das Problem und das ist dann, was dann eigentlich mehr Kraft kostet, als wenn du dann wirklich hart fährst, weil das ja auch irgendwelche Signale in unseren Körper senden und dann auch die dementsprechenden Prozesse eigentlich dann zum Start kommen dementsprechend. Oder eigentlich noch schlimmer wäre eigentlich ständig on-off. On-off, on-off. Weil, weißt du, du Geist glaubt, sende meinem Nervensystem oder meinen Nerven das dementsprechende Signal, machen auf für die Hormone dementsprechend und dann, hey, warte, stopp, im Blut oder in generell beim Herzen oder körperlich merken sie, da ist doch gar nichts und schicken sie wieder zurück, weißt du, das ist dieses ständige auf, also auf, an, off, on, off, on, off, was dann sicherlich nicht förderlich ist, weißt du, was ich meine, und gesund ist eigentlich. Und was ich da hinauf will, ist einfach, wenn du wirklich locker fährst, also müssen uns mehr entspannen können.
Ja, hängen wir uns jetzt nicht zu sehr auf den einzelnen Mechanismen auf, aber an dem Konzept, das du ansprichst, zu sagen, auch wenn in deinem Kopf was abgeht, wird in deinem Körper irgendwo was abgehen. Ja,
das ist
und
der Punkt.
Und es werden Sachen passieren, die nicht passieren müssten, die wieder auf irgendeine Art und Weise Stress symbolisieren, der nicht sein müsste und der wieder dann Interaktionen mit anderen Sachen hat. Ja. Aber dann ist echt die Frage, wie kommst du da raus, weißt du? Weil du musst ja schon lange einen Prozess gefahren sein, gemacht haben, um da so tief drin zu stecken.
Ja,
das und dann wird sich das nicht von heute auf morgen lösen. Ja? Auch wenn du jetzt einen Athleten von dir schnappst, der immer zu hart trainiert und du machst mit dem zu zweit Stunde, 2 Stunden Ausfahrt und sagst ihm, hey, chill und unterhaltet und der macht das, heißt das nicht, dass er am nächsten Morgen das schon begriffen hat.
Ja.
Das ist wahrscheinlich ein wochenlanger Prozess, bis er mal soweit ist.
Aber weißt du, wie es sich noch schneller einstellt? Wenn du nichts misst.
Mhm.
Also wenn du ihm die Uhr weggibst, weiß er nicht, was er läuft, was er schwimmt und radelt, weil dann kommen wir eigentlich, das ist eine schöne Überleitung, was eigentlich uns unsere Vermittlung auch irgendwie teilweise war beim Video, lass von der Zeit los, loslassen, weil wir haben ja gerade gesagt, alles, was du zu viel denkst und auch Stress, wenn dein Geist nicht ruhig ist, kannst du körperlich nicht Hochleistungen bringen, weil wenn du ständig Stress in deinem Geist den Körper vermittelst und ausbrechen willst, begrenzt das deine Energie über die längere Zeit. Und wie kann ich da ausbrechen? Im Stress wissen wir wir haben oft einen großen Zeitdruck. Wir verspüren tagtäglich einen Zeitdruck, wenn der Wecker läutet und ich eigentlich um 7 meine perfekte innere Uhr wäre. Nein, der Wecker weckt mich um 6 auf, weil das haben wir schon gesagt. Alles, was ich, also ich wollte am Anfang, wollte ich die Zeit besitzen, aber jetzt besitzt die Zeit uns. Ja? Also das heißt, der Materialismus, die Zeit, Time, hat uns eigentlich übernommen und leitet uns mehr, weil wir können eigentlich nicht wir sein. Und das ist dann eben begrenzt, was man beim Ironman oder auch im Alltag, im Leben extrem merkt. Also, wenn du, wir haben das auch schon öfter besprochen, wie willst du kreativ sein? Nicht unter Zeitdruck. Du darfst keinen Taktgeber haben, Zeit, und das ist eigentlich, Kreativität bedeutet ja für mich auch Triathlon. Triathlon ist kreativ erstellt worden, was wie ein Bild gemalt worden.
Gut, jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, okay,
aber ich will
einfach nur schneller radeln, laufen,
Radfahren. Ja, stimmt, aber ich muss einfach ein
Schwimmen, bisschen, laufen,
ja, das ergibt sich ja dann von selbst. Also, weißt du, das habe ich ja auch im Video gesagt, wenn wir trainieren ja nach Zeit, nach Time und auch nach Leistung. Das heißt, wir müssen das so lange trainieren, bis sich der Körper das checkt und automatisiert ist. Das heißt, ich muss nicht mehr nachdenken, ob ich jetzt 3 Minuten am Kilometer laufe oder 4 Minuten, sondern ich tue es einfach. Und viele Leute haben das Vertrauen nicht in ihrem Training.
Ich habe nur nicht gewusst, was das jetzt mit Kreativität per se zu tun hat. Ich meine, ich gebe dir recht, ohne eine lockere Auszeit, ohne Ungestresstheit, ohne auch außerhalb der Zeit zu leben,
kannst du klar denken.
Kaum Kreativität stattfinden. Aber warum jetzt in Verbindung mit Leistung und Training?
Na, weil Leistung ja auch irgendein kreatives Produkt ist des Menschen.
Leistung ist ein kreatives Produkt des Menschen. Reden wir jetzt von sportlicher Leistung?
Ja, nein, generell. Sport ist eine Erfindung. Es ist einfach eine Erfindung für uns.
Okay, aber ich bin jetzt im Prozess dieses Training zu machen. Ich muss nichts Neues mir ausdenken. Warum brauche ich jetzt Kreativität per se?
Weil du kreativ, du darfst dich jetzt nicht so anhaften an Kreativität, sondern eher meine ich, wenn du Kreativität erlebst und in diesem Prozess drinnen bist, dann ist dein Geist frei. Er kann sich komplett entfalten.
Okay, dann mag ich das Wort Kreativität einfach nicht.
Also genau, ich meine den Prozess eigentlich dahinter, dass du einfach loslassen kannst und entspannt bist, obwohl du eigentlich Hochleistungen erbringst.
Ja.
Das meine ich mit Kreativität.
Aha.
Und,
okay.
Na, wenn du zum Beispiel malst und du bist im Flow-Zustand,
ja,
bist du frei.
Ja.
Kannst du loslassen. Dein Körper tut dann von selbst.
Mhm.
Und das ist ein kreativer Prozess.
Nein, daraus kann dann was Kreatives entstehen.
Natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass da etwas Kreatives entsteht. Auf was ich hinaus wollte, ist einfach, dass du loslassen sollst und locker sein sollst und nicht so verkrampft einen Zwang erleben sollst tagtäglich, um eben dementsprechende Leistungen zu erbringen, sondern du sollst es mit dem spielen. Und zum Beispiel der Wurf, ja, der macht das nicht tagtäglich. Der schaltet den On-Schalter nur am Wettkampftag ein.
Mhm.
Geistig. Es geht jetzt wirklich um die geistige Leistung.
Mhm.
Sonst schaffst du das nicht, weil das ist eine absurde Leistung eigentlich.
Naja.
Du musst dich mit deinem Geist über einen längeren Zeitraum beschäftigen und auch irgendwie den ablenken.
Naja.
Weißt du, was ich meine? Und wenn du dich ständig konzentrierst und negative Gedanken hast, das
ja
zieht so viel Energie, das ja wird, glaube ich, der Wurf nicht. Das wäre urspannend, wirklich, mit dem Wurf ein Interview machen. Hey, was geht dir eigentlich vor? Weil körperliche haben wir das wissen wir, okay, er ist auch dafür geschwommen, das haben wir schwarz auf weiß, aber wir haben nicht schwarz auf weiß, was in ihm vorgegangen ist.
Ja.
Und das wäre mal ein geiles Interview,
ja,
herauszufinden und auch die anderen Leute endlich abzuholen, die so perfektionistisch sind und sehen, wow, so denkt er, so geht er an der Sache heran,
ja,
der will nicht 300 Watt fahren, was ihm sein Coach aufschreibt, sondern der fährt 260, wenn es ihm nicht gut geht. Wie arg ist das? Weißt du, was ich meine? So dieser Aha-Effekt einmal endlich, dass die Leute mal endlich...
Was eh absurd wäre, weil das eigentlich kein Aha-Effekt sein sollte. Ich meine,
ja,
frag jeden x-beliebigen richtig guten Sportler
und die würden dir das genauso
sagen.
Aber du brauchst ein Vorbild.
Ich sage nur, dass wir überhaupt Vorbilder bräuchten, um diese Art von Denkweise wieder aufleben zu lassen.
Ja, wissen
wo sie doch eigentlich die normale Denkweise sein sollte.
Aber wir müssen's.
Ja.
Warum haben wir alles auf Bücher geschrieben? Niedergeschrieben? Weil wir das, verliert, es wird es nicht wirklich.
Ja.
Also alles, weil wenn die Geschichten nicht aufgeschrieben wären und die in die Vergessung geraten wären, dann würde es niemals existieren.
Ja.
Und so arbeitet ja auch das Wissen, dass wir mit Büchern, mit unseren Erfahrungen, was wir in diesem Zeit, in dieser Tag erleben, zu reflektieren und auch weiterzugeben unserer nächsten Generation oder die Generation, wo wir dann schon längst tot sind.
Mhm.
Das ist ja das große Ziel eigentlich.
Ja.
Nur glaube ich halt, dass wir eigentlich, lustigerweise, es ist immer dasselbe Muster. Es ist immer dasselbe Muster, nur in einer anderen Geschichte verpackt und wir müssen endlich einmal den Kontext lesen, dann mehr oder weniger. Und mit Kontext meine ich auch, wenn Wurf wirklich zuhören, wie eigentlich gechillt der ist und man kriegt das im Video extrem raus.
Und solche Sachen sind aber natürlich nur ein Puzzlebaustein in diesem Änderung von Mindset. Also viele Dinge können nach Rom führen.
Ja,
du klärst Leute auf und sie denken um. Du lässt berühmte Leute reden und Leute denken vielleicht um.
Ja.
Das sind alles eventuelle Bausteine. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, den wir eh schon 10-mal besprochen haben, dass du auch selber einfach anders handeln musst, ja? Du kannst dir noch so viele Videos und Vorträge und Interviews diese mit Leuten Handlung anschauen und noch so sehr wollen, ja, jetzt werde ich alles anders machen und ich werde jetzt anders denken und ich werde anders tun und dann kommt der nächste Morgen und es ist alles wie immer. Es ist alles wie immer. Das heißt, du musst irgendwann anfangen, das dann auch handlungsmäßig irgendwie umzusetzen.
Und wie bekriegst du jemanden zur Handlung?
Über viele verschiedene Wege, ja?
Also, aber wie gesagt, über ein großes Vorbild, das du anhimmelst, bewegt dich eigentlich zum Handeln und auch zum Tun.
Ja, potenziell. Ich will nur nicht hier irgendwie sagen, es ist alles Fairy Tale, Rainbow, Butterfly, Sunshine. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das teilweise am Abend in Ruhe im Bett zu liegen und dann Gedanken zu haben von, ja, hier sind drei Punkte in meinem Leben, wo ich einfach weiß, ich selber weiß, ich müsste das anders machen. Und du hast alle Motivation der Welt. Morgen, alles klar. Es ist alles eh klar. Morgen werde ich aufstehen und dann werde ich das ein bisschen anders machen und das werde ich weniger machen. Und du bist so richtig erfüllt und du kriegst ein Lächeln auf den Lippen. So, endlich habe ich, jetzt habe ich die Motivation gefasst. Morgen geht's los. Dann kommt morgen und es ist alles wie immer.
Warum?
Es ist alles wie immer, weil dein Körper eine fucking Effizienz- und Automatisierungsmaschine ist.
Aber du hast Stress.
Ja.
Hättest du das nicht, würdest du in den Tag hineinleben. dann wäre es viel leichter.
Ja,
fair enough. Das kann man ja gut vergleichen, indem starr und flexibel oder ein Stab, der extrem fest ist, wenn du in Spannung reinkriegst, der kann sich nicht verändern. Mhm. Dieser Stab ist steif. Ja. In Spannung und Strom reinstecken, der ist steif.
Ja.
Aber wenn du locker und entspannt bist, dann bist du so flexibel wie eine Schlange.
Du meinst be water, my friend, oder?
Ja, aber du bist dann wirklich so flexibel wie eine Schlange. Du kannst dich dann durch jeden Weg eigentlich und jedes Loch, du bist schmal, kannst du dich dann eigentlich, kannst du durchgehen oder durch, wie sagt man?
Ja, bist du auch so tödlich und hinterlistig wie eine Schlange und
maybe.
Verschlagen?
Ja, maybe, das kann natürlich sein.
Das kommt das eine oder das andere. Ja.
Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, weil du sagst, du stehst in der Früh auf und du kannst es dann nämlich umsetzen. Ja, weil du ein extremes starres Denken hast, weil du unter Strom bist und du musst funktionieren. Ja, du musst tagtäglich funktionieren, du musst in den Job gehen, du musst dich um die Kinder kümmern. Du kannst nicht dich einfach hinsetzen und über dich nachdenken, weil wann kannst du das, wenn du alleine bist? Mhm. Wir wollen alle nicht mehr alleine sein, wir haben Angst vor dem alleine sein, weil was dann passiert?
Ja.
Du musst dich hinterfragen. Ja. Und die Leute haben Angst, sich selbst zu hinterfragen, weil das wäre eine Zerstörung meiner Eigenwelt, meiner Sicht der Welt.
Das ist das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Aber ja, du musst, da sind wir wieder bei Out of the Comfort Zone, du brauchst Toleranz für negative Gefühle.
Ja.
Du musst rein auch in die negativen Gefühle.
Genau.
Du kannst nicht immer sagen, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es ein Zeichen, dass alles gut ist. Nein, Bullshit.
Ja.
Wenn du immer Sicherheit suchst, Comfort, Good Feelings, diese oberflächlichen dann bist du immer automatisch da, wo sich nicht was verändert, ja?
Ja.
Und wie immer du das dann hinkriegst, dann da reinzugehen teilweise.
Du brauchst Mut. Selbstvertrauen und Mut. Mut, Mut, Mut. Und ich glaube, das ist das Größte, an dem es allen scheitert.
Mhm.
Angstzustände. Warum habe ich Angst vom Open Water? Weil du nicht dein Vertrauen und den Mut in dir selbst hast.
Mhm.
Und das kann sich halt eben, man kann ja in verschiedenen Bereichen mehr Mut haben und mehr weniger Mut haben, zum Beispiel. Ja? Und es gibt dann sicherlich da, was du nicht magst, was du nicht kannst, das magst du dann auch nicht, logischerweise, weil du Angst hast vor Fehlern. Das ist der nächste Punkt, wenn wir schon im Psychologischen sind.
Mhm.
Die Leute machen sich viel zu viel Sorgen, was andere denken über sie.
Ja.
Weil, bestes Beispiel mit dem Song jetzt, ich glaube, viele Leute haben das viel besser drauf. Nur haben sie Angst über den Prozess, weil du fangst einmal an und bist schlecht.
Mhm.
Du bist richtig grottenschlecht. Aber umso öfter ich das übe und nicht aufgebe, werde ich immer besser.
Mhm.
Ja? Obwohl ich überhaupt nichts mit Musik vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren zu tun hatte.
Mhm.
Und jetzt schau mal, wie weit ich jetzt schon eigentlich
bin. Du hattest weniger als nichts zu tun.
Ja.
Du hast nicht mal einen Viervierteltakt nachklopfen können.
Ja, absurd. Und jetzt fange ich schon an, irgendwelche Songs zu schreiben und auch diese zu publizieren. Also rauszubringen, veröffentlichen.
Aha.
Das wird jeder andere nicht machen, weil er Angst hat vor Fehlern. Weil ich bin ja schlecht. Und das ist, umso älter du wirst, umso weniger machst du es, weil du hast dir dann auch ein Image aufgebaut. Du willst ja dein Image nicht. Und das ist auch, weil wir auch versuchen gerade unser Rework-Image komplett eigentlich umzukrempeln. Ich hoffe zu einem positiven, man wird sehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon gerade in einer Position, wo man sagen könnte, wow, was du da gerade machst, das ist echt gefährlich. Du kannst so einstürzen oder es kann so, du sagst so. Es ist schon so, wenn die dann sagen, das, was du machst, oder du verarschst uns da, das ist schon arg. Und wer glaubst du, wer eigentlich du bist mit deinem Anzug? Wenn zu viele Narzissten und Perfektionisten auf diesem Planeten sind, sagen sie, ich konsumiere dich nicht, also ich nehme dich nicht mehr als Trainer, weil du machst ja eh alle lächerlich. Also
ja.
Ich glaube schon, dass es schon sehr, 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 sehr gefährlich ist.
Ja, in der Theorie, wobei die Empirie und Praxis ja auch wieder zeigt
aber das weißt du ja davor nicht.
In ganz Klagenfurt beim ganzen Event, eine Person habe ich mal irgendwo so von 5 Metern entfernt sagen können, boah, was für ein Selbstdarsteller. Und auf diese eine Person kamen halt 100, die einfach gesagt haben, hey, danke, dass du dich da in Schale wirfst für uns, wie cool.
Ja.
Also das Verhältnis war gefühlt 100-1.
Aber trotzdem, wir wissen ja, das Schlechte, das prägt dich am meisten. Und diese eine, der dann beschimpft, kannte ich dann, das ist ja die Gefahr, wo viele Angst haben. Es ist ein Mensch, Mann.
Ja.
Leute, es ist ein Mensch. Lasst euch von einem nicht untergehen, nur weil der sagt, weißt du, was das große Problem ist? Da kommen wir gleich, darf ich nur kurz?
Aber es wirkt größer,
Ja, es wirkt größer, weil es unser weil du dann dich selbst hinterfragst.
Mhm.
Du fragst dich und das wirkt größer.
Was ja auch wichtig ist, dass du
das ist nur der Start. Ja, das ist schon klar. Aber das, du hinterfragst dich selbst und hast Angst, dich aufzugeben zu müssen. Nächster Punkt, du musst dich aufgeben und weiter zu dich zu verändern. Also du musst dich tagtäglich hinterfragen und auch sagen, du bist scheiße.
Ja.
Mehr oder weniger. Und dann in ein Jahr, was war ich eigentlich für ein Arschloch?
Ja?
So kommst du zu
Liebe, ja? Und aber die Leute bewegen sich immer mehr zu einem Hass rüber.
Lass
ja?
es mich nochmal kurz reframen. Im besten Fall hinterfragst du dich jeden Tag ein ganz kleines bisschen.
Ja.
Im besten Fall lässt du jeden Tag, jede Woche ein Promille von dir sterben
ja.
und datest es ab. Weil wenn du das nicht machst, dann kannst du teilweise Monate, Jahre lang komplett ohne dich zu hinterfragen und ohne dich abzudaten, ja. ohne einen Teil von dir sterben zu lassen leben. Aber dann musst du auf einmal die Hälfte von dir sterben lassen.
Ja, oder alles.
Oder es bricht. Oder ja. du brichst.
Ja. Oder du brichst. Oder du gehst weiter so und dein Körper stirbt nur noch und dein Geist entwickelt sich nicht mehr weiter. Weil das, wenn wir schon bei dem Punkt sind, was mir auch sehr auffällt, wir haben uns eigentlich, wir haben ja immer Angst gehabt vom Proletariat. Dass wir da, die untere Schicht, und da habe ich auch in einem Buch gelesen, dass die Eltern früher den Kindern, machen vielleicht teilweise auch jetzt noch, in den Mittelschichten und in den oberen Schichten, da wenn du nicht lernst, dann wirst du beim Biller arbeiten oder du wirst wieder zu die Proletten runterkommen.
Ja.
Ja, man hat ihnen Angst gemacht irgendwie. Aber das Einzige, was wir dadurch gefördert haben, war der Materialismus. Aus dem Materialismus sind wir ausgebrochen. Wir haben, schau mal, wie gut uns eigentlich geht. Jeden, auch in der Oberschicht. Aber geistig sind mir eigentlich alle Proletten geblieben. Ja. Primitiv, wir schimpfen über andere, wir sind neidisch. Und da komme ich auch gleich zu dem großen Punkt, Neid.
Ja.
Leute, wenn ich eine Erfahrung habe, dann bin ich das. Die Leute, die schlecht über euch reden, die Negatives wollen, die sind meistens, sagen wir es einmal, meistens, die Tendenzen gehen in diese Richtung, neidisch auf euch, weil sie es nicht geschafft haben, dort diesen Sprung zu machen. Weil es gibt, ich habe das jetzt eigentlich so kategorisiert und mir Gedanken darüber gemacht, es gibt drei Gruppen von Leuten. Gruppe 1, es ist ihnen scheißegal. Sie schauen das nicht mal an. Es ist ihnen wurscht. Ja? Dann Gruppe.
Du sagst es so negativ, aber das ist ja voll okay.
Ja, es ist okay. Sie kommentieren es nicht, sie schauen es nicht an.
Sie dürfen in deinem Leben ja auch gewisse Dinge einfach nicht interessieren.
Genau, passt schon, genau.
Fair enough.
Sie schauen einfach weg. Sie sehen es, aber sagen, okay, ich lasse ihm leben.
Ja.
Ja, soll er leben. Zweite Gruppe, die einfach tagtäglich darüber schimpfen. Und dann muss man sich die Frage, warum investierst du so viel Energie, da hinein zu, warum lasst du das nicht einfach einfach sein, ja?
Ja?
Also das sind dann eindeutig die Narzissten, die Perfektionisten, die Neider, weil natürlich, und sie haben das große Missverständnis, weil sie glauben, dadurch, dass ich neidisch und Neid erlebe und anderen neidig bin, werde ich mich zu einem nächsthöheren Ich verbessern. Also ich erweitere mein Ego, ja, das Ego vielleicht, aber der bleibt da drinnen in dem Hass, in dem andere schlecht machen, weil das kostet jetzt extrem viel Energie. Du machst dir mehr über andere Sorgen als über dich selbst. Also eines auch gleich vorweg, Leute, die immer gleich eine Meinung zu allem haben oder auch Meinung zu anderen, die machen sich nur zu 100%
also nicht Gedanken, jemals nur 100%.
Ja, aber Gedanken über andere und gar nicht über sich selbst. Also da müsst ihr euch auch aufpassen, weil die Leute...
Sag nur bitte nicht immer und zu 100%, weil ich gebe dem Muster und der Tendenz, die du ansprichst, natürlich recht. Ich will aber auch gleich dazu sagen, dass diese Gruppe von Leuten, genau wie alle anderen Gruppe von Leuten, auch einen unglaublichen Wert hat.
Ja.
Es ist super toll, dass es Leute da draußen gibt, die Dinge kritisieren, weil im besten Fall...
Zu einem gewissen Grad.
Ja, ja, natürlich zu einem gewissen Grad, darauf will ich ja hinaus, wenn du mich ausreden lässt, vielleicht eventuell, maybe, one day.
ich arbeite dran.
Weil es ist Feedback, dass du inkorporieren kannst in dein eigenes Ding. Und wenn du dich selber im Griff hast, dann wirst du auch die Spreu vom Weizen trennen können und sagen, ja, das ist ein Punkt, stimmt, das ist jetzt, wo du sagst, okay, werde ich behirnen. Und dann wird es wieder andere Punkte geben, wo du sagst, okay, nein, einfach nein. da kann ich jetzt keinen feuchten Pferdedreck drauf geben, was du sagst. Was natürlich trotzdem ein Problem ist, dass diese Gruppe von Leuten, die kritisiert und alles annörgelt, dass die immer größer wird und das gefühlt alles benörgelt und kritisiert wird. Also wenn es niemanden von diesen Leuten gibt, wäre auch wieder scheiße, weil es ist gut und wertvoll, negative Stimmen zu haben. Und es liegt dann aber auch an dir und es ist deine Verantwortung, das zu differenzieren zu können. Ja, berechtigte Kritik, alles klar, finde ich sogar cool, danke dir. Versus, na, sorry, einfach nein. Was immer du da gerade gelabert hast, einfach nein, komm mal mit dir selber klar. Aber ja, wenn es einfach zu viele von diesen Leuten gibt und sich dann so eine Art von Selbst-Reinforcing-Zyklus daraus ergibt, wo sich das alles hochschaukelt, das ist natürlich wieder Kacke.
Ja. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht und ich versuche das jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Der Grund ist der, dass es gibt, ich würde zwei Sachen unterscheiden. Ja? Also wirklich kritisieren, ja, im negativen Sinne, ja, das passiert meistens sofort. Und dann kritisieren auf
analytischen Ebene, auf positiver Ebene, auf gleichen Augenhöhe. Wann kann ich ihn richtig kritisieren? Wenn der Prozess beendet ist. Ich kann erst dann kritisieren, wenn der Prozess beendet ist. Und die meisten Leute, da merkt man sofort, was die Intelligenz betrifft. Die meisten Leute kritisieren sofort. Die hören was, kritisieren, schlecht reden. Im Prozess. Aber wir wissen ja, aus dem Schlechten entsteht das Gute.
Naja.
Das ist, glaube ich, das größte Problem, dass sofort jeder zu einer Meinung kommt, dass sich ehrlich zurücknimmt.
Ich denke ja auch, dass wir ein Problem damit haben, dass zu viele Leute zu schnell zu fundamentale Aussagen tätigen. Yes. Ich will nicht sagen, dass schnelle, harte, negative Aussagen per se schlecht sind. Zu einem Teil können auch die einen Wert haben. Wenn du sagst, der Prozess muss beendet sein, es kann auch seinen Wert haben, wenn du noch im Prozess bist, schon diese Stimmen zu hören. Aber ja, ich gebe dir recht, zu viele Leute machen das. Die machen es zu hardcore und zu oft.
Und zu schnell.
Ja.
Und wenn derjenige, der dann der Intelligente ist, ja, und sagt, wie kommt der jetzt schon zu einem negativen Schluss, wenn ich das noch nicht einmal alles analysiert habe, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also viele Leute sind sofort immer gleich negativ und schlecht redend.
Mhm.
Auch zum Beispiel, nehmen wir mich jetzt her, ja, wenn das jetzt zum Beispiel mit der Musik was klappen würde.
Mhm.
Jetzt im Moment denken sie, oh, da kann ich da mal singen oder der ist scheiße oder was auch immer, ja. Und geben dir auch keinen Mut eigentlich. Wobei der Mut dich eigentlich motivieren würde, das wäre die Liebe, weiterzumachen und besser zu werden.
Ja.
Also ich glaube, unser Ziel ist es eigentlich, mit mehr Liebe an die Sache herauszugehen.
Ja.
Oder ja, weil dann der Perfektionist zerstört wird. Weil ich gebe ihm Zeit und Geduld, ja. Wenn zum Beispiel die Mara etwas Neues lernen wollen würde und es schaut scheiße aus, lasst sie einfach weitermachen. Wenn sie irgendwann mal keine Lust hat, dann macht sie nicht, aber nicht gleich sagen, das schaut nicht schön aus oder das ist falsch.
Mhm.
Ja, sie muss so oft falsch machen, bis sie irgendwann einmal Klick macht und richtig macht und dann macht sie wunderschöne Dinge. So arbeiten eigentlich wirklich intelligente Menschen, die auch etwas erschaffen haben, ja, die haben in der Garage angefangen, immer wieder probiert und es ist zerstört und wahrscheinlich die Leute intern haben darüber gelacht über ihn oder er hat ein gutes Umfeld gehabt, die halt ein bisschen motiviert haben, aber im Endeffekt hat man dann gesehen, was dabei rauskommen kann, ja, es ist ein langer Prozess, also man darf niemals auch, du wirst in allem, was du machst, schlecht sein, was neu erlernt ist.
Mhm.
Und wenn du oft genug was Neues lernst, wirst du das auch antrainieren, dass du keine Scheu mehr hast vor dem Fehler machen und vor dem, dass du eben ein flexibleres Netz hast eigentlich, wo du eigentlich dich überall hochhandeln kannst und nicht nur eine Scheißlinie.
Ja.
Ein Band, wo du balancieren musst und jeden Zeit Angst hast, dass du abstürzt.
Ja.
Und so hast du ein Netz, was dich jedes Mal auffangt.
Und es ist ja auch toll, wenn man bei manchen Sachen trotz allem versagt und es auch nicht weitermacht. Weißt du, es ist ja auch gut und wichtig, dass wir viele Menschen haben,
stimmt,
die Dinge probieren. Und per Definition wird nicht jeder immer erfolgreich sein in allem. Und das muss auch nicht sein.
Das soll auch nicht so
sein. Es ist auch einfach toll, die Freiheit zu haben, einen gewissen Weg mal eine Zeit einschlagen zu können, um dann zu sagen, okay, das war es anscheinend nicht. Fair enough.
Yes.
Und aber im besten Fall nicht von Leuten umringt zu sein, die dann sagen, na schau her, ich hab's dir gesagt.
Ja,
aha, da hast du es jetzt
nicht
gepackt.
Oder drüber stehen.
Okay, und jetzt sind wir nämlich beim springenden Punkt und jetzt ist mir letztens wieder bewusst geworden, oder eigentlich auch jetzt gerade in dem Gespräch ist mir wieder bewusst geworden, warum mir die Stoiker schon immer so zugesagt haben, die ja teilweise im Kern ihrer Aussage haben, hey, du kannst Events außerhalb von dir nicht kontrollieren, du kannst, was andere Leute sagen und tun, nicht kontrollieren, was sie denken, kannst du nicht kontrollieren, was du noch am ehesten kontrollieren kannst, ist deine innere Einstellung zu den Dingen. Und natürlich ist auch das stark limitiert, weil du nicht einfach aufstehen kannst, einen Knopf drückst und sagst, jetzt bin ich nicht mehr genervt, wenn ich angehupt werde im Auto. Jetzt stehe ich über allem drüber, so einfach geht's ja nicht. Aber das wäre halt rein theoretisch der Lifehack für alles. Wenn du es einfach schaffst,
von
dich
einem
selber,
Extrem.
Wenn du es schaffst, dich selber in den Griff zu kriegen, das ist die Superpower, mit der du alles transzendieren kannst. Weil sagen wir, du hast die perfekte Balance bei irgendwas gefunden und dann eben startest du irgendein neues Adventure, fangst an, diesen Song zu schreiben und so. Und sagen wir, du hast deine perfekte Mitte gefunden. Und was erlaubt dir diese perfekte Mitte? Sie würde dir erlauben, okay, du kriegst jetzt fucking viel negatives Feedback. Und 90% von dem negativen Feedback sind rein theoretisch jetzt wirklich Neider und Leute, die ja eigentlich nur alles schlecht reden wollen. Aber weil du dich so gut im Griff hast, weißt du genau, ist so.
Ja.
Und du hast nicht mal Gram, es ist so, ja, die reden doch alles nur schlecht, sondern
ich verstehe
es. Es ist, wie es ist, ich verstehe, sie passt schon. Und nicht nur das, du kannst dann auch noch aus diesen 90%, die dich scheiße reden, die 5% rausfiltern, die sogar noch geiles Feedback sagen. Und du kannst das identifizieren und das auch ohne Ego anerkennen.
Genau.
hast aber gleichzeitig auch noch die Eier trotzdem weiterzumachen, hast aber genug Demut, das auszuhalten. Dann passiert dir vielleicht wirklich auch was Unfaires. Unfaire Kritik hier, irgendjemand macht was, was du nicht verdient hast, aber du stehst trotzdem drüber. Ja. Also wenn du dich wirklich auf so einer fundamentalen Art und Weise im Griff hast und einfach alles transzendierst, das wäre halt theoretisch der Lifehack fürs Leben.
Und ich glaube auch, dass das der notwendige Prozess ist. Also wir haben ja gesagt, wenn du in den Himmel willst, aufsteigen willst, mehr oder weniger, musst du durch den Höllenweg gehen. Und vielleicht ist das wirklich essentiell notwendig, dass du eben schlecht geredene hast. Also wirklich, weil sonst, das treibt dich irgendwie an, weil weißt du, was der schönste Erfolg eigentlich ist im Leben? Der Zuspruch
von Neidern. 1 Million Euro machen, ach so,
was? Der Zuspruch von Neidern.
Aha.
Wenn sie sich dann ein Turnaround mehr oder weniger machen. Dass sie von den Hatern zum Lover werden. Das ist, glaube ich, der schönste Erfolg und das ist auch der notwendigste Erfolg. Sie müssen von
Selbstklick machen. Ich glaube übrigens, dass das leichter ist, als jemand von indifferent zu Lover zu machen. Also stellst du dir so ein Spektrum vor. Du hast auf einer extremen Seite hast du Indifferenz mit ein bisschen positiv. So, du bist mir eigentlich sau egal, aber wenn überhaupt, dann ist okay. Und auf der anderen Ende des Spektrums hast du indifferent negativ. Du bist mir eigentlich scheißegal, aber ein bisschen unrecht.
Genau.
Und in der Mitte hast du Hass und Liebe. Ja. Und Hass und Liebe sind viel näher beieinander als die Punkte der Indifferenz. Also ich glaube, jemanden von einem Hardcore-Hater, wirklich, das ist so scheiße, was du machst und es geht mir so zuwider, zu einem Supporter zu machen, ist fast leichter, weil die Emotionalität so groß ist, als jemanden, dem du eigentlich wurscht bist, jemanden zu machen, der dich eigentlich liebt.
Ja. Das heißt, wie holst du den, dem es wurscht ist, ab? Durch Einsicht, keine Ahnung.
Muss ja nicht alle abholen.
Ja, aber es muss ja trotzdem, warum ist ihm wurscht? Also man muss ja auch alles hinterfragen. Also fragt sich selbst, warum schimpft er über mich? Warum macht er mich schlecht oder sowas? Weil er im Endeffekt dann schon... und das Geile an der ganzen Sache ist wirklich, du sagst dann so, warum sagst du das so? Oder magst du mich nicht? Oder du sprichst dir dann noch die Person dann drauf an und sie würde es verleugnen. Sie würde, nein, weil wenn du zum Beispiel ein Hater hättest, oder auch Familie, ist ja wurscht, der sagt was Negatives, es fühlt sich für dich negativ an und du fragst ihm nicht, warum er das sagt, das heißt, du gibst ihm die Antwort, also du fühlst die Rückschlüsse und sagst, was würdest du zum Beispiel sagen, magst du mich nicht oder warum redest du schlecht über mich oder sonstiges und der wird dann eben drauf sagen, na, das ist nicht schlecht, weißt du, er würde es verleugnen einfach, dass er im Kopf...
Oder er meint es wirklich nicht schlecht, weil weißt du, es ist ja... Alles am Ende des Tages wird durch dich als Persönlichkeit gefiltert.
Ja.
Was soll das heißen? Du kriegst 5 verschiedene Aussagen präsentiert, die sind alle gleich negativ gemeint, aber 4 davon sind dir relativ wurscht und eine davon trifft dich in dem tiefsten Innersten deines Herzens.
Da wird viel Wahrheit dabei
sein. Die andere Person wird von der anderen Aussage getroffen und die anderen 4 sind dir wurscht. Es ist immer zu einem gewissen Grad ein Du-Thema.
Ja.
Und dann sind wir wieder beim Kern des Orakel von Delphis, erkenne dich selbst. Du musst schon auch wissen, warum dich das jetzt mehr angreift als das.
Ja, ja.
Ist es die Aussage per se, die so hart ist?
Ist so komplex.
Und würden 100 andere Leute auch sagen, boah, das ist wirklich eine heftige Aussage, da muss man sich angegriffen fühlen. Und wie viel Prozent davon ist aber du? Ja. Weil es aus irgendeinem Grund etwas aus deiner Kindheit, aus deiner Psyche, aus deinem Leben triggert. Und bist du dir bewusst, dass es so ist?
Genau, das ist der nächste Punkt. Und das kommt eigentlich zum, du brauchst ein Selbstbewusstsein, dass du auch dementsprechend nicht auf jeden Zug, auf jeden brennenden Zug aufspringst, sondern du musst herausfinden, wo ist jetzt die Wahrheit und wo nicht. Weil zum Beispiel, ich sage oft etwas zu Carmen und ich sage zu ihr, Carmen, sie fühlt sich angegriffen, verletzt natürlich, ist auch logisch. Und ich so, das ist doch einfach die Wahrheit gerade. Das ist ein Tatbestand. Das ist ein Faktum. Und sie fühlt sich angegriffen und schlecht gemacht. Das ist echt, das versuche ich auch hier rauszubringen, dass ich das nicht dann so meine, weil dann kann wieder der andere sagen, ja, das ist doch der wahre Hater. Und okay, dann darf ich die Wahrheit nicht mehr ansprechen. Das heißt, deine Aufgabe ist es eigentlich, als Mensch herauszufinden, wo ist jetzt Wahrheit, wo es sich für mich richtig schlecht anfühlt und ich habe das Gefühl, dass mein Gegenüber ein Hater ist. Oder er sagt, wie soll ich das jetzt formulieren? Oder das ist der wahre Hater. Aber was müsste der machen? Also wir haben gerade gesagt, jetzt habe ich den Faden voller. Wir haben gerade gesagt, er sagt dir die Wahrheit. Ja, genau. Er sagt dir die Wahrheit und es fühlt sich für dich schlecht an, oder er sagt dir nicht die Wahrheit, das heißt, er will dich einfach nur schlecht reden, was sich auch noch schlecht anfühlt, das ist das Geschissene. Du müsstest herausfinden, was dein Gegenüber wirklich will, das heißt, mehr Empathie zeigen. Das heißt, du musst in den anderen hineinfühlen, ob er wirklich das ernst meint, im Negativen, weil er mich verletzen will, oder er will mir einfach nur helfen und sagen, das ist gerade so, oder will mir halt eben nicht helfen, sondern nur die Wahrheit auflegen und du fühlst dich dann dadurch verletzt. Kommt das irgendwie auch raus?
Ich weiß, was du meinst. Also man muss schon ein echtes mentales, inneres Jonglieren absolvieren,
ja,
oder?
Ja,
du sagst jetzt einen Satz als Kritik. Gut, und dann geht's jetzt, genau wie du sagst, die Arbeit los. Wie viel davon bist du? Wie viel davon drückst eigentlich mehr darüber aus, was du nicht aufgearbeitet hast in deinem Leben und aus irgendeinem Grund? Wie viel davon ist echte, angebrachte Kritik? Und wie viel davon trifft mich jetzt aus irgendeinem Grund, weil ich so bin? Und das musst du alles aufdröseln. Und weil das so komplex ist, bricht der Verstand da wahrscheinlich einfach irgendwann nieder und dann sind wir wieder beim Unterbewusstsein, dann sind wir wieder beim
Automatisieren.
Was fühlst du da jetzt? Ja?
Und das Geile ist, oft, was ich auch draufkommen bin, oft ist es auch so, dass es nicht nur die Sprache per se, das Wort an Bedeutung hat, sondern auch das Nonverbale. Das heißt, wie der Satz betont wird, wie er abfällt, wie das Wort betont abfällt, wie ich schaue, wie ich meine Lippen bewege, wie ich gerade, welche Handlung, auch Handlungen per se, also auch wie du etwas tust, sagt so viel über dich und dann sprichst du die Personen dann drauf an und sagen, ich check's, nein, weiß ich nicht, ich versteh's nicht, weil sie sich keine Gedanken über sich selbst gemacht haben. Das heißt, erstes Aufdröseln ist eigentlich, erkenne dich selbst, mache dir Gedanken, warum bin ich so, wie ich bin, weil dann kannst du austreten aus dem Rad des Lebens, mehr oder weniger, und auch austreten endlich einmal von euren Spiegelbildern von euren Eltern. Ja? Das ist, weil wir sind am Anfang und auch viele noch immer ein Spiegelbild von den Eltern, ein Verhalten. Du musst endlich einmal das aufbrechen aus diesem Schema, wieder flexibel sein, auch geistig, was das betrifft, und dich eigentlich neu erfinden. Du musst dich jedes Mal neu erfinden. Wenn du das nicht tust, bist du nur ein Abbild deiner Generation. Du musst dich neu erfinden. Und am besten kannst du das auch machen tagtäglich. Also die wahre Kunst ist das Leben selbst.
Die wahre Kunst ist das Leben selbst. Gesprochen wie ein wahrer Falco wieder auferstanden.
Das muss ich noch ein bisschen rausbringen in meinen eigenen Namen, oder?
Am Ende des Tages ist es echt alles nicht ohne, weißt du? Es ist wirklich nicht ohne. Es ist so schnell, und das ist irgendwie auch, finde ich, die Unfairheit des Lebens, aber so ist es halt. So ist das Leben. Wenn du zu wenig tust, zu lange zu unachtsam bist, es wird nicht besser. Weißt du? Dinge werden von alleine eigentlich immer nur schlechter. Oder?
Aber es fühlt sich nicht so an, das ist das Perverse.
Weil es lange dauert, ja.
Es umgekehrt
ist es genauso. Eine Veränderung dauert lange. In beide Richtungen.
Ja.
Und in die negative Richtung ist das echt beschissen, weil du es eben so lange nicht spürst. Aber 1% hier, 1% hier, 1% hier. Ein Jahr später, 5 Jahre später, fuck, wie bin ich hier gelandet?
Ja,
verdammte Scheiße.
Aber
umgekehrt ist es halt auch so, ja? Ach, von heute auf morgen reiße ich die Welt nieder. Na, sorry, brother. Wird nicht funktionieren.
Da so. Wiederum nichts bis zum Exzess machen.
Ja,
das ist eigentlich,
Exzess.
Ja, das ist eine der wichtigsten Formeln im Leben eigentlich.
Ja.
Erkenne dich einmal selbst. Exzess, also treibe es nicht bis zum Exzess und mach etwas mit Leidenschaft, wo du einfach eine Liebe, eine innere Liebe spürst, weil das stellt sich dann von selbst ein. Und da wären wir wieder bei dem Punkt Zeit, die halt uns tagtäglich traktiert.
Ja. Ich denke, es also so wirklich Veränderung hervorzurufen, wenn wir jetzt auch wieder das auf das Ausdauersportbeispiel, ja. Wir sind jetzt Hobbyathleten und haben aber eben diesen Biss und no pain, no gain und vor jedem Bewerb bin ich eigentlich saunervös und ich spüre und ich weiß dass mich das belastet und dass das nicht auch optimal sein kann für meine Gesundheit und meine Leistung. Aber wie zur Hölle komme ich da jetzt raus, ja? Und es gibt einfach keine One-Size-Fits-All-Solutions.
Ja.
Aber wenn ich so 3, 4, 5 grobe Grundkonzepte ansprechen würde, die da einfach reinspielen, dann sind das mitunter zum Beispiel mal A, Leidensdruck. Je höher dein Leidensdruck ist im Schnitt, desto eher wirst du den Prozess beginnen, desto eher wirst du dich auch dem Negativen aussetzen, desto eher wirst du dranbleiben.
Wenn oder
du wirklich in deinem Innersten realisierst, holy shit, so wie es ist, ist nicht geil.
Ja.
Das ist kein Garant für irgendwas, aber das ist schon mal ein Punkt, der dir helfen kann. Je höher der Leidensdruck, desto wahrscheinlicher die Veränderung.
Das einzige Problem ist halt dann, wenn du ein schwaches Wesen hast, dass es dann auf materialistischer Ebene ein Ende setzt.
Ja, ja,
das natürlich. Das ist die Gefahr an der ganzen Sache.
Ich sage jetzt, alles, was ich jetzt weiß, anspreche, ist nicht mehr davon besser, weniger davon schlechter. Ich sag
nur, aber das auch im Hinterkopf zu behalten.
Genau wie du sagst. Manche Leute haben zu hohes Leiden, der Leidensdruck ist immens und sie sind davon wieder paralysiert. Das gibt's auch, ja?
Genau.
Und deswegen musst du als Coach, wenn du mit Athleten arbeitest oder auch wahrscheinlich in der Psychotherapie, deswegen musst du ja so individuell auf die Leute eingehen. Im Coaching brauchen manche Leute Tough Love, was einfach nur bedeutet, du hast einen gehabt. Beim Ironman Austria, dem Michi, oder? Der lange nichts trainiert hat. Ja. Und irgendwann hast du dich auf die Hinterbeine stellen müssen und einfach sagen, Bursche, ich bin eigentlich für dich da, ich bin der auch gerne einen Plan adaptiert. Du bist ja ein geiler Coach, wenn es auch um Leute geht, die ein Leben haben, weil, hey, wir müssen das nicht nach Strich und Faden durchdrücken, sondern es ist alles flexibel. Aber da hast du gesagt, hey, wenn du jetzt nicht anfängst,
ich habe in den Arsch treten müssen.
Du hast ihm einfach Tough Love in den Arsch und das hat er in dem Moment gebraucht.
Ja.
Jemand anderer hätte es vielleicht auf eine andere Art und Weise gebraucht. Ja. Anyway. Also ja, aber zu viel Leidensdruck so auch wieder nicht gut.
So,
nächster Punkt, tiefe Überzeugtheit vom Prozess, ja, und das kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus der Ernährung oder auch aus dem Sport tatsächlich, wenn du auf irgendeiner abstrakten, impliziten Ebene dieses, nicht den Gedanken, sondern das Gefühl hast, das, was ich hier mache, ist gut und richtig, ja, sagen wir zum Beispiel in der Ernährung, wenn du tief in dir überzeugt bist, ja, die 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, nicht nur da oben in meinem Kopf, ja, das wäre gut für mich, das muss ich machen, sondern du spürst so richtig mit deinem ganzen Wesen, wie die Vitamine in dich reinwandern. Also nicht nur, dass es vielleicht wirklich auch was anderes in dir auslöst, aber es hält dich dabei. Du fühlst es so sehr, du bist so überzeugt davon, dass es gut für dich ist, dass du dich dabei hältst. Oder du bist überzeugt davon, dass wenn dein Alltag stressig war, wenn deine Woche stressig war, dass jetzt das Low-Intensity-Training, das mit 120 Puls dahinrollen, genau das Richtige für dich ist. Und du hast wirklich vor deinem geistigen Auge, wie deine Zellen jetzt locker arbeiten, du aber trotzdem einen Trainingseffekt daraus hast, das wird dich dranhalten, diese tiefe...
Aber das ist nicht von Anfang an da.
Natürlich nicht.
Das braucht's erst leider.
Das ist dieser eine Punkt der ganzen Baustelle, wo ich sage, da kann wirklich Kommunikation, Lernen, Vorträge, Wissen dir helfen. Ja? Weil seit ich mich mehr mit Physiologie beschäftigt habe, manchmal sitze ich jetzt auf meinem Radl, fahre halt so locker dahin. Mein altes Ich hätte sich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Trainingseffekt hat. Aber jetzt habe ich von meinem inneren Auge wirklich, wie meine Mitochondrien hier den oxidativen Stoffwechsel betreiben.
Ja, du hast es dir bildlich vorgestellt.
Hab die Signalkaskaden im Kopf, wie auch das über kurz oder lange zu Verbesserungen führt. Gleichzeitig aber mein Stresssystem unter Anführungsstrichen eher weniger getriggert ist und ich dadurch heute am Abend noch einen klareren Kopf habe. All das geht so implizit in mir ab und dadurch habe ich dann die Ruhe zu sagen, genau so soll es jetzt sein.
Also, aber trotzdem, Wissen und Erfahrung sind vonnöten.
Sind wieder, absolut, aber das ist so der eine Punkt, wo ich wirklich sage, wo Wissen dir helfen kann, weil es dir so eine innere Überzeugung aufbaut, ja, das, was ich hier tue, ist das Gute und Richtige für mich. Und auch wenn es sich nicht immer geil und richtig anfühlt, irgendwie in mir habe ich die Überzeugung. Ja? Also wir haben Leidensdruck, ist eine Baustelle, dann diese innere Überzeugung. Und dann sind wir schnell bei Sachen wie dein Umfeld, deine geistige Einstellung etc.
Ja, Umfeld, glaube ich, triffst du dann nochmal ziemlich gut.
Hast du Weil Leute...
du musst dich dann auch von denen, wenn du ein negatives Umfeld hast oder ein Umfeld, das dich eigentlich schlecht machen und dein altes Ich eigentlich nicht loslassen wollen, weil es ja logisch, dein Umfeld hängt an dein Ich, weil ich habe den so kennengelernt und den möchte ich auch so haben, wie er so ist, weil da viele leider eigentlich zu starr sind. Die klammern dann natürlich an dir und du musst dich aber von diesem Umfeld, egal was es ist, lösen. Du musst es zur Seite schieben und ausbrechen.
Ja.
Ja. Genauso wie ein Kind irgendwann einmal von seinem Umfeld Mama und Papa ausbrechen muss, um sich selbst zu erkennen, um einfach ein eigenes Leben zu führen und auch sich neu zu erfinden und nicht das, was deine Mama und dir und Papa gesagt hat,
sondern einfach
eigene Entscheidungen zu treffen.
Ein Extrembeispiel ist jede Art von Sucht und Alkoholsucht ist da einfach sehr plakativ. Wenn Leute aus Entzugskliniken rauskommen, dann wird ihnen gesagt, ihr müsst euer Umfeld ummodellieren.
Wohnung vielleicht auch komplett.
Ihr müsst vielleicht, wirklich, weil alles könnte dich triggern. Der Kühlschrank, wo immer dein Bier drin war, könnte dich triggern. Der keine Ahnung, die Box, wo du deinen Whisky versteckt hast, könnte dich triggern. Alles könnte dich potenziell triggern. Das heißt, du musst dir wirklich aufpassen und dir Gedanken darüber machen, was du nicht alles verändern musst. Ja. Vielleicht wirklich umziehen. Vielleicht musst du deinen alten Freundeskreis loslassen etc. Und das ist bei solchen Kleinigkeiten wie mehr eine sportliche Routine oder weniger High-Intensity-Training ist oft nicht anders. Ja? Sich wirklich spüren, was triggert mich hier eigentlich? Wenn ich mich für die Swift-Ausfahrt mit Leuten verabrede, weiß ich innerlich eh, dass mich das schon wieder triggern wird, zu hart zu machen, als ich eigentlich sollte. Ja. Und irgendeinen Preis musst du zahlen, ja? Und dann sind wir bei der schwierigen Frage nach der Balance. Okay, und das kannst nur du für dich selber beantworten. Das Swift die Swift-Ausfahrt, ah, das wird mir schon taugen, mit anderen Leuten zusammen und ich habe Spaß dabei, aber ich weiß, ich werde dabei zu hart trainieren, ziemlich sicher. Das heißt, wenn ich wirklich heute locker trainieren will, müsste ich darauf verzichten und dann musst du selber abwägen. Was mit den, wird mir da jetzt mehr Vor- und Nachteile geben? Ist das jetzt schon wieder zu hart trainieren, den Preis einfach nicht wert, dafür mit meinen Kumpels das zu machen?
Das ist halt dann der große Punkt.
Also ist es das wert, ist es das nicht wert, kann dir keiner sagen von außen.
Ja, und weißt du, was so geil ist? Wenn du das so abgleichst, und das ist auch die große Gefahr, wenn du dann sagst, das Zwift, ich würde zwar gerne mit einem Kumpel fahren, aber du sagst so, na, dann fahre ich wieder zu hart. Das heißt, du musst eigentlich einen Rückzieher machen, sagst ihnen ab. So, was machen die? Die glauben, dass sie glauben, dass du nicht mitfährst, weil du sie nicht magst oder nicht willst. Mhm. Ja, weißt du, was ich meine? Weil sie vielleicht den Kontext nicht ver- Das heißt, Kommunikation, Leute, ihr müsst reinschreiben, warum ihr dann nicht wollt. Weil das ist das Große, ihr müsst wirklich dieses Warum und sagen, hey Leute, wenn ich mit euch mitfahre, dann fahre ich immer volle Bulle, weil ich kann das, ich muss mit mir das selbst erst klären und dann bin ich bereit für draußen, für eure Welt. Das ist halt wirklich scheiße. Gell? Und deswegen leben viele ein Leben, was sie eigentlich nicht leben wollen oder einfach ein selbstzerstörerisches Leben, weil sie mehr das tun, was die Gruppe, das Umfeld von ihnen verlangt, also auch dabei zu sein und weniger Mut dazu haben. Wir kommen immer wieder darauf zurück, Selbstvertrauen, Mut, Dinge, Entscheidungen zu treffen, die eben für mein Wohl als allerwichtigstes, als oberster Stelle steht, ja. Natürlich, jetzt haben wir das große Problem, nach außen hin könnte man sagen, du bist dann der Egoist, du bist dann der Narzisst, der nur auf sich schaut. Mhm. Ja, nein, der Egoist und der Narzisst ist derjenige, der nicht auf der materialistischen oder Handlungsebene so agiert, sondern im Inneren so denkt. Das ist ja Egoist, ist ja Narzisst, das ist ja was Psychologisches, Physiologisches, Psychologisches.
Psychologisches.
Auch was Physiologisches, sicherlich.
Sicher auch.
Ich mache nie alles,
Fehler. Ich mache nie Fehler.
Es ist eh alles, passt schon.
Geil.
Wir können es irgendwie so drehen.
Nicht versprochen.
Wir können es so drehen, dass es passt.
Ja, na klar.
Super, jetzt haben wir einen Fun verloren. Was ich hinaus will, genau. Es ist nicht derjenige, der einen Rückzieher macht, weil er halt für sich entschieden hat, das wäre nicht das Richtige für mich, sondern derjenige, der Narzisst und der Egozentriker ist der, der halt über andere dann schlecht redet und sagt, ja, warum schleicht sich der? Und der keine Einsicht zeigt, ja. Weil der Egoist ist ja der, der keine Empathie hat und der nicht in anderen Leuten sich hineinsetzen kann, sondern der ständig nur sich. Boah, das ist so schwer zu vermitteln eigentlich.
Ja, ja. Schau, er hat gleich seine Grundannahme, warum du jetzt so agierst und handelst und hat automatisch seine Überzeugung, sind wir wieder bei dem mentalen Modell. Sein Kopf erfindet sofort den Grund, warum es so ist und nicht im Sinne von, das könnte ein Grund sein, sondern das ist so, warum er das jetzt gemacht hat. Und während der mit, oder die mit ein bisschen mehr Empathie zumindest den Gedanken hat, ich weiß es einfach noch nicht, lass es uns herausfinden, ich kann ja fragen. Also du hast schon recht, Kommunikation ist extrem geil. Nicht nur, um eben, so wie du es ansprichst, zu verhindern, dass da irgendwie Mismatch entstehen und Fragezeichen und falsche Annahmen, sondern auch eines der wertvollsten Funktionen von Kommunikation. Du kommst vielleicht auf Lösungen drauf, auf die du nie sonst draufgekommen wärst. Ja? Weil wir haben gerade angesprochen, manche Dinge sind ein schwieriger Trade-off. Manche Dinge sind nicht offensichtlich, was ist da jetzt besser und schlechter. Ja? Manchmal stehst du vor zwei Optionen und spürst genau, das hat jetzt seine positiven Seiten, das hat seine positiven Seiten und das hat aber den und jenen Preis. Manchmal checkst du es aber auch nicht und manchmal ist es aber auch nicht klar, welcher Weg jetzt der smartere ist, auf kurz oder lang. Und das ist auch da, wo Kommunikation mit guten Leuten dir helfen kann, dir da ein bisschen klarer zu werden. Du kannst ja auch Kommunikation mit dir selber betreiben, wie zum Beispiel schreiben, ja. Mal etwas einfach niederschreiben und oft kommt dann schon ein bisschen Klarheit
dadurch ins Spiel. Dadurch reflektierst du dann eigentlich.
Aber du kommst vielleicht auf Lösungsansätze, die davor noch nicht so offensichtlich waren, ja. Oder erkennst in dem Kommunikationsprozess, dann kommst du, das ist ja teilweise, was in der Therapie passiert, dann kommst du erst drauf, nein, dieser Preis, den ich hier zahlen müsste, der ist mir eigentlich viel unrechter, als ich es mir gedacht hätte. Ja? Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, ja, ich weiß, ich sollte lockerer trainieren, dafür verzichte ich auf die Trainingsausfahrt, aber was soll ich jetzt machen? Und vielleicht, wenn du mit jemandem drüber redest, kommst du im Gespräch drauf.
Genau. Das ist der Coach.
Jetzt dann noch, wirklich nicht mit dir zu fahren. Ich weiß, ich werde wieder übertreiben, ich weiß, ich werde zu hart trainieren, aber ich will mit meinen Kumpels das machen. Das ist mir wichtiger als alles andere. Und dann musst du ein Wissen über deine eigene Wertehierarchie haben. Was ist dir persönlich wirklich das Wichtigste? Aber dir dann auch bewusst sein, dass du dadurch nicht den optimalen Trainingsprozessreiz haben wirst. Also, und dann aber trotzdem willentlich bewusst die Entscheidung zu treffen, okay, ich mache hier nicht das Optimale für meine Leistung, ich werde vielleicht sogar Trainings dadurch ausfallen lassen müssen, ich werde nicht optimal vorbereitet sein auf meinen Race, aber und obwohl und weil ich das jetzt weiß, werde ich es trotzdem machen, weil ich mich willentlich dazu entschlossen habe, mit euch jetzt zu fahren und mir ist das einfach wichtiger. Mhm. Und dann weißt du zumindest, was die Konsequenzen daraus sind.
Aber dir ist wichtiger, bei den anderen zu sein, also auf dein eigenes Wohl zu schauen. Und jetzt kommt der große Punkt, was ich dann eigentlich mache. Vielleicht braucht es eine höhere Stimme. Wenn du eben kommunizierst mit dem anderen und sagst, hey, wenn ich immer mit euch fahre, dann fahre ich zu schnell und ich brauche noch ein bisschen und fühle mich vielleicht eh nicht so gut. Was mache ich? Ich mache und sag, okay, weißt was, bleib zu Hause. Ich treffe für ihn den Mut und die Entscheidung, er muss jetzt nicht in der Gruppe fahren. Weil er sich das irgendwie nicht zutraut und es geht nicht nur um mich, sondern er braucht einen Zuspruch von der Gruppe. Das heißt, die Gruppe sieht diese, das heißt, das ist ja wirklich diese Einsicht, mhm, ja, zu haben, mhm, hey, vielleicht ist, oder eben dann auch sich zurücknehmen und auch Kompromisse einzugehen, dann fahren wir halt noch lockerer, dass er nicht, also er fährt hinten oder er fährt, weißt du, dass er nicht vorne fahren darf. Mhm. Das wäre halt wirklich eine geile kommunikative Gruppe. Und was mir dann eben auch noch eingefallen ist, ist bezüglich Hass, Trennung und Liebe verbinden. Mhm. Ja? Wenn die Gruppe eigentlich dann Einsicht zeigt, dann würde sie noch immer sich verbinden miteinander. Das heißt, wir würden es noch immer wieder einladen, egal wie oft er absagt. Sie würden ihn immer, weil sie ihn gern haben, sie lieben ihn. Aber wenn sie dann egozentrisch sehen und sagen, ah, der will eh nicht mitfahren und der tut das nicht für uns und da zieht sich die Gruppe oder der Einzelne jetzt zu sehr in den Mittelpunkt, ja, und entsteht Hass natürlich und das ist eine komplette Trennung,
ja,
und in Wirklichkeit sind eigentlich die Gruppe die Trotteln, ja, die Masse, eigentlich die Gruppe, die vier Leute und nicht der, der sich getrennt, also nicht getrennt hat, aber es, der Prozess hat dazu geführt, aber weißt du, was so lustig ist? Wer fühlt sich denn jetzt schlecht?
Mhm.
Nicht die Gruppe,
ja,
die fühlen sich super, weil die finden wieder wen anderen, sondern der Einzelne, der stehen gelassen worden ist, der fühlt sich schlecht und sagt, ich werde nur von, und überträgt das dann in andere, weil alle so ticken. Fuck, ja, was haben wir eigentlich für ein Problem, oder? Weil so hast du noch mehr Egoisten auf dieser Welt und noch mehr, die noch mehr Trennung wollen, weil sie nicht erkannt haben.
Das sind jetzt
haben,
natürlich alles Negativbeispiele, die wir oder du da ansprichst. Das könnte ja genauso gut umgekehrt sein. Du könntest ja die geile Gruppe haben,
die
auf dich schaut,
ja, das
die
das
dir hilft, das zu erkennen.
Ja, voll.
Und noch ein Punkt zu dem, manchmal musst du für die Entscheidung treffen. Ja, absolut. Es ist nie jemals irgendwas eins oder null. Manchmal wird es Situationen geben, wo es von extremen Wert sein kann, dass du als der Coach von jemanden,
ja,
du als ein enger Freund von jemanden, du als der Vater von jemanden einfach sagen wirst, hey, sorry, hier ist jetzt ein Punkt, da werde ich jetzt die Entscheidung für dich treffen. Es tut mir leid. Alles in mir sagt einfach, das soll jetzt so sein. Sorry, ist jetzt einfach so. Das ist natürlich eine Karte, die man nicht allzu oft spielen darf.
Ja,
weil im besten Fall, und so sehe ich meine Rolle als Coach, wenn es auch Ausnahmen geben mag, ich will, dass du dich erkennst.
Ja.
Ich will, dass du weißt, was der Preis für Option A ist, was der Preis für Option B ist und was der Reward, die Belohnung für Option A und B ist. Ich will, dass du dir dessen komplett selber bewusst bist und dann mit dir selber abwägst, was jetzt Wert hat und nicht Wert hat.
Ja.
Und dafür will ich für dich der Brückenbauer sein. Aber ja, am Weg dahin und dich in ganz bestimmten Situationen auch mal wirklich zu schützen, wird's das auch brauchen, einfach mal zu sagen, sorry, ist jetzt so.
Ja.
Wir haben jetzt auch nicht die Zeit, wir haben nicht die Ressourcen, jetzt nochmal eine Stunde Psychotherapiegespräch zu machen, ob du die eine Ausfahrt machst. Jetzt werde ich einfach mal für dich die Entscheidung treffen. Absolut. Kurzfristig, super. Mittel- bis langfristig, glaube ich, führt nichts um diesen Kommunikationsprozess drumherum. Bei Kindern same story. Du wirst deiner Tochter hin und wieder einfach mal sagen müssen, nein, Mara, das wird einfach nein.
Ja.
Und ich kann es jetzt nicht eine halbe Stunde, Stunde lang erklären, hier ist jetzt einfach nein. Ja? Punktuiert. Im Großen und Ganzen willst du
natürlich
mit ihr ständig in Kommunikation sein, damit sie es checkt, damit sie weiß, was du willst, was sie will und so weiter.
Aber das ist das große Problem, dass viele durch unsere Vergangenheit und Geschichte nur noch einen Diktator dann sehen. Also der dir dann das Leben bestimmen will.
Du darfst es ja auch nicht so oft machen, weil wenn du es so oft machst, dann bist du der Diktator.
Ja, eben, das ist das Problem. Also wie weil wir oft gesagt haben, nicht mit Zwang alles herangehen. Also alles, was erzwungen ist, das ist nicht natürlich. Das ist definitiv nicht. Vielleicht muss man es am Anfang, aber über einen längeren Zeitraum ist es definitiv nicht das Richtige, irgendwas zu erzwingen, weil das ist nicht wahre Liebe. Ja. Und Zeit zum Beispiel erzwingt uns auch etwas. Aber ich glaube, das, was du angesprochen hast mit dem Coach-Athlet, gebe ich dir auf absolut recht, das ist auch ein wahnsinniger Prozess. Also das ist ja auch so, dass du nicht in einem Jahr den Athleten kennenlernst und wenn es nur online ist, ist es natürlich noch schwieriger herauszulesen. Ich glaube, dass da wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch fehlt und das ist dann wirklich den Leuten das beizubringen, wie sie die kritische Stimme sind und wie sie sich das selbst herausholen, weil dann ist es sicherlich schneller umsetzbar als man glaubt. Also diese innere Stimme mit mir selbst, der mich immer hinterfragt, mit mir kommuniziert und einfach fragt, und das kann ich nur, wenn ich alleine bin, das wissen wir ja, im Geschlossenen, vielleicht ideal in einer Meditation, im Lotussitz. Genau, das ist dann eigentlich dieser Punkt, wo das dann auch irgendwie so aufploppt, wo du sagst, ah, okay, der Gedanke ist, du schaust deine Gedanken quasi, wenn du in Ruhe bist, in Liegen, schaust du deinen Gedanken zu, wie in einem Kinofilm.
Aber das ist ein so langer Prozess, also.
Aber ich weiß, ich hätte eine Idee, wie man das vielleicht umsetzen könnte, indem man einfach eine Reschool gründet endlich einmal und wir als Vortragende dann eigentlich das vermitteln, damit die Leute selbst Coaches werden. Ich glaube, das wäre
das
ultimative Ziel eigentlich.
Aber wie genau man sich dessen bewusst wird, wann da der Funke überspringt, ich könnte es dir noch selber nicht sagen.
Ja,
ich
aber weiß, das wird man herausfinden mit Kommunikation.
Ja, I guess.
Also wenn man dann wirklich eine Community hat, wo man sich gegenseitig austauschen kann und irgendwann einmal bei 1000 Leuten zum Beispiel wird sich der ein oder andere finden, wo das Schema ähnlich ist, nicht ident wissen wir, das ist ja nicht, aber ähnlich ist und die sich dann beides gegenseitig helfen oder auch sich sympathisch finden. Weißt du, was ich meine? Also das, ja, so eine geile Community-Plattform unter Trainern, alle sind dann nur noch Trainer, alle sind ihre eigenen Mentoren und ja, wir können uns dann gegenseitig irgendwie noch so austauschen eigentlich auf mehreren Perspektiven. Ja, das wäre irgendwie geil, oder?
Ja. Ein gutes, fruchtvolles Umfeld ist schon was Mächtiges. Das kann echt was Mächtiges sein. Wirklich? Ja. Eine Sache wollte ich noch zum Umfeld sagen, weil du es ja auch mit dem Stock angesprochen hast. Wenn der zu starr ist, wie sollst du ihn dann auch biegen und verändern können? Weil das kann natürlich auch eine Realität sein. Wir könnten in einer Welt leben oder man lebt in einem Leben, wo der Leidensdruck hoch ist. Man will wirklich was ändern, weil man weiß, man leidet. Man hat die tiefe Überzeugung, dass man jetzt A, B oder C machen könnte und dass es helfen würde. Also nicht nur, dass man was ändern will, weil man leidet. Man wüsste sogar, was man machen muss. Man ist überzeugt davon, dass, wenn man es macht, es sich verändert. Und man weiß sogar, dass es langfristig passieren muss und nicht von heute auf morgen. Es könnte jetzt alles da sein, was wir eigentlich brauchen und wollen. Und es könnte trotzdem nicht möglich sein. Das Umfeld, wie du momentan dein Leben lebst, die Umstände, die dich umgeben, könnten trotzdem so konstruiert sein, dass es trotzdem einfach nicht geht. Ja? Dass du trotzdem zu wenig Zeit hast, zu viel Stress hast, zu wenig kognitive Ressourcen.
Da braucht es Hilfe von außen.
Und das ist halt auch einfach eine Realität des Lebens. Ja? Alles könnte da sein, dass die Veränderung losgeht und es ist trotzdem pragmatisch nicht möglich und nicht umsetzbar. Mhm. Und dann sind wir wieder back to basics, dann ist die einzige Frage, die sich stellt, dann ist die Frage nicht, die sich stellt, was wäre jetzt optimal oder was wäre jetzt richtig oder gut oder sinnvoll, dann ist die einzige Frage, die sich stellt, was ist realistisch? Mhm. Ja, und es gibt Momente im Leben, wo die einzige Frage, die noch übrig bleibt, ist, okay, was ist denn jetzt einfach realistisch gesprochen auch wirklich machbar?
Weißt du, was realistisch ist? Nachahmen. Einfach nur nachahmen.
Ja.
Naja. Einfach nur nachahmen.
Das haust jetzt so raus. Was meinst du?
Naja, wir haben ja Vorbilder, gewisse.
Ja.
Und die himmeln wir an und so kleiden wir uns auch dann unterbewusst und wir lassen uns einfach von dem steuern, durch Nachahmung eigentlich. Ja, es gibt ja mehrere Wege zum, weil du gesagt hast, irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach einsehen muss, dass es einfach nicht weitergehen kann. Und was ist, wenn der Mensch sich gar nicht verändern kann? Er kann sich nicht verändern. Er ist starr und kann da gar nicht raus, weil du weißt, er hat die Einsicht und du hast dann gesagt, auch wenn er genug Zeit hat, er wird es dann einfach nicht weiter schaffen. Diese Fälle gibt's ja auch, oder? Hast du gesagt?
Ich habe gesagt, so dass ungefähr. Es immer auch Umstände geben kann.
Genau, die es nicht weiterbringen durch diese Umstände.
Die Summe deiner Umstände, die dazu führt, dass auch wenn du weißt, du musst was ändern, wenn du weißt, was du tun musst, wenn du überzeugt davon wärst, was du tun musst, dass es trotzdem einfach nicht geht.
Genau. Und ich habe dann jetzt einfach gesagt, okay, vielleicht musstest du gar nicht wissen, sondern einfach durch blindes Nachahmen.
Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Nachahmen würde ja bedeuten, du weißt eben noch nicht genau, was du tun musst. Du nimmst einfach mal irgendein Beispiel und machst einfach mal genau das. Genau. Ich rede von einem Fall, wo du genau weißt, was zu tun wäre. Du weißt, du leidest, du hast ein genaues Gespür, was sich ändern müsste, du wüsstest sogar genau, was du dafür tun musst, du hast sogar Recht damit, du bist doch überzeugt davon und trotzdem ist es nicht
genau. möglich.
Genau,
und dann geht's nur noch
mit Liebe
jemanden lieben, nachahmen.
Nein, nachahmen würde ja bedeuten, du kannst das machen. Ich rede von Fällen.
Ich rede von Handlung.
Auch einfach das nicht möglich
gedanklich,
ist.
Nicht gedanklich.
Ja. Und ich rede von Fällen, wo rein pragmatisch gesehen eine Handlung auch einfach nicht möglich ist. Wo man wirklich sagt, es ist physikalisch dir jetzt nicht möglich, diesen Handgriff zu machen.
Ja, vielleicht, ich glaube, dass man das dadurch vielleicht aufbrechen kann. Durch Nachahmung. Dass du es aufbrichst dadurch. Vielleicht. Das ist die letzte Instanz eigentlich.
Nein, es ist sicher
nicht
die letzte
Instanz. Die leichteste. Die leichteste ist einfach nur durch Nachahmung.
Ja, du verwechselst jetzt, du bringst ein paar Dinge durcheinander. Du könntest natürlich sagen, ja, Nachahmung kann funktionieren, wenn du jemanden nachahmst, wo pragmatisch gesehen das für dich jetzt gerade machbar ist. Aber ich rede ja von Fällen, wo auch die Nachahmung einfach rein praktisch, pragmatisch gesprochen, für dich nicht möglich ist. Du kannst diese Handlung nicht durchführen, so sehr du nur wollen aber würdest.
Warum? Sag mal genauer erklärt, weil einfach...
Aus x Gründen, keine Ahnung, weil es einfach
nicht Grund.
Möglich ist.
Nenn mal einen Grund. Was wär das jetzt für ein Grund, der jetzt so random einfallen würde?
Der mir random einfallen würde, dass es einfach für dich zu viel Aufwand ist. Dass du also es gibt Fälle, und das wirst du selber wissen, keine Ahnung, es kann solche Grenzfälle geben. Du sitzt... was nehme ich für ein Beispiel, was jetzt einigermaßen Sinn ergibt?
Hau irgendeins raus und versuch mal es herzuleiten. Vielleicht ergibt es sich im Gespräch. So mache ich es auch immer. Glaubst du, bis du jetzt da was findest? Nimm irgendwas, was sich überhaupt keinen Sinn ergibt und einfach dann schauen, was da gibt. Try it.
Ich will jetzt wirklich auf eine extrem kleine, lächerliche Ebene runter und dann das Beispiel bringen oder erläutern, dass selbst lächerlich kleine Dinge manchmal für Leute unmöglich sind. Das gibt's. Es gibt solche Fälle, wo du weißt, du müsstest dich gesünder ernähren, du musst mal irgendwo anfangen, Obst und Gemüse ist toll, du solltest wenigstens einen Apfel am Tag essen.
Weil du in der Sucht
drinnen bist. Du sitzt vor dem Apfel und es ist dir nicht möglich, deine Hand zu heben, diesen Apfel anzugreifen und ein Bissen zu machen.
Aber gibt es.
Das ist absurd. Ja, weil das Org ist, weil der menschliche Körper crazy ist. Der menschliche Körper ist zu absurdesten Dingen in der Lage, im Positiven.
Er ist dann eigentlich gefangen.
Und es gibt auch die Fälle, wo Dinge, weißt du, es geht einfach nicht. Du kannst nicht diesen Gegenstand angreifen.
Obwohl du
es siehst. Er ist vor dir. Es ist natürlich physikalisch absolut möglich für dich, aber es geht trotzdem nicht. Solche Sachen gibt's. Und da hilft Nachahmung nicht mehr. Nachahmung ist da nichts, was dir helfen würde.
Naja, aber vielleicht, wenn du deinen Verstand ausschaltest, also...
Ja, das sagst du so leicht, schalt deinen Verstand
aus. Ja, aber du bist abgelenkt. Du bist abgelenkt irgendwie und dann greifst du einfach zum Apfel. Wenn du ihn fokussierst und ich will den Apfel greifen, schaffst du es nicht. Aber wenn du dich ablenkst dann und einfach so hingreifst, mehr oder weniger, dann... Weißt du, was ich meine? Dein Wesen
ist abgelenkt. Ja, aber du sprichst jetzt schon wieder irgendwas an. Also du bringst jetzt schon wieder die Lösung rein, auf die wir noch gar nicht hinkommen können.
Ja, aber ich habe damit gemeint, wenn du dann die dementsprechende Ablenkung von einem Vorbild hast, dass du das nicht hinterfragst, sondern einfach nur nachahmst, dass du dich quasi deinen Geist ablenkst und dann einfach nur der Körper da reingreift.
Ja, und ich rede von Fällen, wo einfach die x-beliebige Nachahmung dir auch einfach rein pragmatisch nicht möglich ist.
Ja, das war ja die Frage, genau, das war die Frage, ja.
Und es gibt immer Fälle, wo du einfach gewisse Sachen... auch wenn es lächerlich wirkt, nicht tun kannst.
Ja,
wo
kann
es einfach nicht geht.
Dann kannst du zumindest durch Nachahmung viele abholen. Sagen wir es einmal so. Das wäre so ein Schritt des Lernens.
Ja, das ist halt 0,0, worauf ich hinaus wollte.
Ja,
ich wollte darauf hinaus, dass es Grenzfälle gibt, wo du unabhängig von allem, das wäre jetzt gut, das wäre effizient, das wäre schnell, das wäre richtig, das wäre wünschenswert, das könnte ich nachahmen, einfach nur sagen musst, nein, ist alles nicht realistisch, ist alles nicht möglich, einfach nein,
was bleibt übrig? Irgendwas, was einfach realistisch ist.
Ja. Manchmal musst du einfach nur noch auf diesen einen kleinen Prozent-Promille-Punkt kommen, wo du sagst, das ist realistisch umzusetzen.
Ja. Das zeigt ja dann auch von einer Intelligenz eigentlich, das auch abzuwiegen, weil es kann ja auch sein, dass es komplett unrealistisch ist und die Leute trotzdem reinchargen wie Verrückte. Und das aber nicht erkennen, dass es unrealistisch ist, kann ja auch sein. Das ist ja auch das nächste Krankhafte eigentlich. Weil das haben wir sehr, sehr viele im Triathlon-Sport oder generell im Sport, dass die Hoffnungen haben und alles Energie, Leistung, ihren eigenen Körper aufs Spiel setzen und dann so, hey, das zahlt sich nicht aus, das von außen betrachtet, das musst du doch spüren, dass du da, das ist einfach nicht Intelligenz, sich so zerstören und der Output ist zu klein dafür eigentlich am Ende des Tages. Mhm. Das zeigt dann auch von Intelligenz zu erkennen und sich nicht so wichtig zu fühlen und zu sagen, hey, stopp, hier und nicht weiter, weil mir ja auch du vorher was gesagt hast, es ist ja auch mal gut, wenn ich was Neues lerne, aber es ist auch gut zu erkennen, wann es genug ist, wann es wirklich auch reicht einfach. Und das zeigt dann auch natürlich von Intelligenz, dass ich sage, okay, halt, stopp, hier nicht weiter, ich probiere was Neues oder ich lasse es überhaupt sein. Ja, kann ja auch okay sein.
Jo. Alright.
Ja, wir haben sehr viel über die Wettkämpfe geredet. Ihr schaut es euch einfach auf YouTube an, würde ich sagen.
Ja, stell dir vor, wir hätten jetzt zu viel drüber gelabert, dann hätten ja die Leute gar keinen Grund mehr, jetzt dieses geile Re-Movie anzuschauen.
Stimmt.
Nicht nur informativ vom Rennen, sondern auch mit lustigen Sketch-Einlagen, dem Re-Manager, der Re-Geschichtsstunde, dem Re-Schwimm-Coaching live vom Lendkanal. Also, ja, da ist viel guter Stuff drin, ja, muss ich ehrlich sagen.
Ich bin gespannt, weil von dem, der macht mir ja nur lächerlich, von dem will ich nicht trainiert werden.
Naja.
Das ist gefährlich, weißt du, naja, du siehst das zum ersten Mal, die Leute kennen mich, du weißt, wie sie in Schubladen denken und das musst du mal ausbrechen. Sie finden es jetzt lustig und leibend, aber die Frage ist, es kann halt, ja, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt.
Naja. Und im besten
Fall
ziehst du dann ja auch die Leute an, die du anziehen willst, oder?
Ja,
du aber... Du ziehst dann genau nicht die an, die einfach nur Leistung, Leistung, Leistung...
Ja.
Effizienz wollen, sondern die, die sagen, alles klar, Liebe, Leidenschaft, Leben.
Ja, in Wirklichkeit wollen wir alle abholen. Wir wollen ja nicht diskriminieren oder schubladen. Ja. Aber weißt du, was ich glaube? Der nächste Schritt ist dann einfach einmal ein wirklich geiles, professionelles Know-how-Video rauszuhauen. Dass wir die auch sehen, wow, die können nicht nur lustig und spaßig sein und Humor machen, sondern die können auch Wissen vermitteln. Mhm. Ich glaube, das ist... Das
ja,
ist,
da kann ich ja nur das Video zu meiner Masterarbeit empfehlen.
Ja, ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt, weil die Masterarbeit, die schauen sich nicht die Leute so an. Jetzt kennen uns einmal, es haben uns viel mehr abonniert im Vergleich zu vorher. Ich meine, ja, es ist 46, aber ist ja wurscht. Von 0 auf 46 ist viel. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn du jetzt wirklich dann den nächsten Step, dass wir wirklich ein Wissensvideo, ein richtiges, da müssen wir uns was überlegen, was geil ist. Und vielleicht auch mit Schmäh noch.
Mhm.
Also da müssen wir uns wirklich, da müssen wir nochmal investieren, glaube ich, dass man das, ja.
Wir sind für Vorschläge offen, welche Themen relevant sind. Wir können eh alles behandeln. Von Kant bis,
geil, ja.
Bis so Ben Knut, also ja, alle sind dabei.
Geil. So ungefähr, ja. Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist dann wirklich der nächste Schritt.
Alright, dann macht euch gefasst auf ein geballtes Wissensvideo. Hier, you heard it here first. Die inoffizielle, offizielle Ankündigung.
Hier hört sie unsere Gedanken, wo wir eigentlich den Prozess gestartet haben, überhaupt uns über die Firma Gedanken zu machen. Das ist doch geil, oder? Wir,
das ist der Re-Brainstorm-Podcast.
Wir sind so offen, dass wir nicht nur über uns reden, sondern auch über unser Weitergehen. Das heißt eigentlich, ihr denkt mit uns.
Teil des Prozesses.
Wie geil ist das, oder?
Das ist ein großer kollektiver Denkprozess.
Ja.
Denn wir sind sowieso alle eins.
Ja, wie geil ist das bitte? Ja. Oder? Absurd. Wir haben
Trennung ist nur
teilweise
Illusion.
Unsere Gedanken, die wir denken, teilen wir mit euch und wir sehen uns auch zum ersten Mal und führen eigentlich ein Fachgespräch.
Naja.
Das ist Rework.
Das
ist der Re-Talk.
Dann,
oder Real Talk.
Was jetzt? Re-Talk, Real Talk?
In Klammer.
Rework, Real Life Talk.
Na gut.
Passt. Alex, ich danke dir.
Ich danke auch.
Dann verbleiben
Mr. Massimo Köstl, Lance, / M, großes M. Zweites großes M, SC.
Wahnsinn.
Was für ein geiler Titel.
Klammer auf, WU, Klammer zu, weil den habe ich auch noch.
Was für ein geiler Titel.
Denn man kann nie genug Titel haben. Rework.